So, ich habe schon wieder jemand aus Hamburg zu Gast. Vorletzte Folge schon mal den Bernd Begemann. Ich bin jetzt gerade in Hamburg. Ich bin im beschaulichen Altona und habe jemanden zu Gast, den ich, wie ich eigentlich bis vor kurzem mal dachte, der wohnt in Hannover. Nein, stimmt ja gar nicht, Karl Nagel. Du wohnst in Hamburg und auch schon relativ lange, ne?
Ich wohne lange hier, aber ich komme auch nicht aus Hannover. Ich komme aus Wuppertal.
Du kommst
aus
Wuppertal.
Ich habe da schöne Dreifaltigkeit hingelegt, ne? Bin dann mit, nachdenken kurz, 21 weg aus Wuppertal und mit fast 35 weg aus Hannover.
Ja, ich meine, warum man dich mit Hannover assoziiert, ist, glaube ich, klar.
Ja.
Das muss man, glaube ich, jetzt nicht betonen. Wer das wissen will, kann einfach auf dem Wikipedia-Artikel Karl Nagel, den du nicht selber geschrieben hast, nehme ich an. Alle Leute, die bei mir zu Gast waren und einen eigenen Wikipedia-Artikel haben, sagen immer, habe ich nicht selber geschrieben. Es wäre mal interessant, wenn jemand sagt, ja, habe ich selber geschrieben, klar.
Die Wahrheit ist die, dass ich ihn wirklich nicht selbst geschrieben habe, aber 2 oder 3 Sätze sind von meiner Ex.
Ach so. Ich glaube, da auf Wikipedia kann ja, glaube ich, jeder was rein einfügen und dann wird das, glaube ich, geprüft, ne? Ob das auch wirklich mit der Realität übereinstimmt,
genau.
So Faktenchecker-mäßig.
Ja, aber da sind ein paar Sachen durchgelaufen, die dann einfach falsch sind. Die sollten auch falsch sein. Ich sag dir aber nicht, was genau.
Okay. Ich kann es ja nochmal in Ruhe lesen und dann kann man ja spekulieren oder vielleicht kitze ich es auch noch raus. Ich habe auf jeden Fall mir gedacht, wenn ich Karl Nagel hier zu Gast habe. Also erstmal vielen Dank an den Mike von Sterbt Alle. Der hatte mir den Kontakt verschafft. Wir hatten auch schon länger mal korrespondiert per Mail. Hat im ersten Anlauf nicht geklappt. Jetzt bin ich hier in Hamburg und jetzt bin ich bei dir zu Hause in den heiligen Hallen des Herrn Nagel. Das ist eine sehr beeindruckende, sehr schöne Wohnung mit sehr viel interessanten Krimskrams drin. Wir sitzen gerade in deinem Analogzimmer, ne? Kann man das so sagen?
Das ist ein Analogzimmer und da ist das Wenigste eigentlich noch drin. Also ich habe noch direkt dahinter auf der anderen Seite, die ganze Wand ist voll mit Comics, Schundliteratur aller Art.
Mhm.
Und dann habe ich noch ein Arbeitszimmer, was auch voll mit allem möglichen Schnickschnack ist. Also ich kann hier nicht mehr umziehen, um es mal ganz klar zu sagen.
Ja,
das geht nicht mehr.
Wozu auch? Ist auch nett. Obwohl, als ich vorhin in Hamburg ankam, dachte ich mir,
Es gibt immer mal so Momente, da überlegt man, umzuziehen. Ist das Problem, wenn du wie ich 3 Wurzeln hast, dann hast du am Ende keine. Also es gibt so Momente, da möchte ich gerne zurück nach Wuppertal, in anderen Momenten möchte ich wieder in Hannover sein und dann andererseits freue ich mich aber auch in Hamburg zu sein. Ich weiß nicht, ich hätte ganz gerne in allen trauten Wohnungen und leider fehlt mir das entsprechende Geld dafür. Weißt du, so als Bürgergeldler 3 Wohnungen, das wird wohl schwierig werden. Also es wäre ganz cool, wenn ich mal richtig Geld verdienen würde beim Leben. Das wäre sehr klasse.
Vielleicht machst du das ja noch, vielleicht kommt das ja noch, weil du bist ja, ich habe dich ja gehört in dem Politox-Podcast. Und das ist quasi das erste Lebenszeichen von Karl Nagel, was ich nach langer Zeit mal wieder wahrgenommen habe. Weil ich habe dich lange aus den Augen verloren. Ich kenne dich natürlich als das Mastermind der Chaostage, derjenige, der die Dinge ins Rollen gebracht hat. Und man kennt so diverse Interviews auch mit dir, als du noch APPD-Politiker warst. Und dann habe ich dich ganz lange aus den Augen verloren. Und dann bist du auf einmal bei den Politox-Jungs im Podcast aufgetaucht. Letztes Jahr irgendwann, Ende letzten Jahres.
Ja. Aber
auch da liebe Grüße.
Du bist nicht der Einzige, dem was so ergangen ist. Also ich habe wirklich mich ganz stark aus vielen Dingen zurückgezogen. Ich habe eine Weile viel Spaß daran gehabt, so auf der Klaviatur des Grauens zu spielen, also auch bewusst Medien zu verarschen und immer irgendwas zu machen, irgendeinen Unsinn. Mir fällt auch ständig noch irgendwas ein. Also die letzten Tage wieder ein paar Sachen, die ich mir dann so gemacht habe, aber dann überlegt man, soll ich es posten? Und dann sagt man sich so, nö, poste ich nicht. Also will heißen, das Bedürfnis auf das ganze Gequassel, weil das ja so großenteils dann in sozialen, ich nenne es ja nur asoziale Medien, stattfindet, es ist so unbefriedigend und macht überhaupt keinen Spaß. Persönliche Gespräche sind da cooler. Aber das Gefasel bei Facebook und Konsorten, das brauche ich einfach nicht. Deswegen, ich könnte durch den Leuten ständig vom Koffer scheißen in irgendeiner Form, aber das macht mich auch nicht glücklich. Das ist wirklich so, wenn du älter wirst, merkst du, das brauchst du dann einfach nicht mehr. Du musst nicht immer wieder beweisen, dass alles Idioten sind, jetzt mal im übertragenen Sinne. Ich nehme das nicht so wortwörtlich, ja, nicht jeden für einen Idioten, der da bei Facebook ist oder so, aber ich muss mir dieses Spiel einfach nicht mehr geben. Eigentlich versuche ich, wenn ich morgens aufstehe und ich wache meistens ziemlich gut gelaunt auf, einfach nur einen guten Tag zu haben.
Ich finde, das ist eine sehr gute Devise, weil was soll man auch schlecht gelaunt aufstehen und dann schlecht gelaunt durch den Tag starten? Das machen schon genug. Ich wohne im Ostdeutschland, da gibt es unzählige Menschen, die den ganzen Tag so wütend sind. Und das ist doch furchtbar, das ist doch ein trauriges Leben, oder?
Also. Ja, und ich war früher schon nicht wütend. Und oder wegen irgendwas. Ich war eigentlich immer jemand, der einfach nur gerne auf rote Knöpfe gedrückt hat, ausprobieren, ob es funktioniert. Mhm. Und alles, was neu war, hat mich immer interessiert. Deswegen habe ich auch schon ab 88 mit Computern rumgemacht und auch relativ früh mit dem Internet, ab 95 gleich, als es so losging.
Mhm.
Also gerade so technische Sachen, die so passieren, interessieren mich immer. Aber auch sonstige Dinge. Alles, was so neu ist, was ich noch nie gemacht habe, das mache ich. Ich habe mir Scientologen schon aus der Nähe angeguckt, mich da verarzten lassen von denen. Mhm. Bin auf Hooligan-Krawallen gewesen. Soll ich wissen, wollte mal gucken, wie ticken die denn? Und viel, mit Islamisten mich auseinandergesetzt und so. Mhm. Solche Sachen, die interessieren mich. Aber ich muss nicht zum 87. Mal bei Facebook beweisen, dass es eigentlich kein cooles Medium ist, sondern eine reine Werbeplattform eigentlich nur für mich.
Ja, so kann man es ja nutzen, ne? Du hast ja auf jeden Fall, du bist ja auf Facebook zumindest dahingehend, dass du deine Punk-Fotoseite da natürlich hast.
Ja, ich muss sie da promoten einfach ein bisschen. Genau. Das geht nicht anders, weil die muss ja irgendwo von auch ein bisschen bezahlt werden, die Arbeit, die ich da habe. Ich stecke viel zu viel Arbeit da rein in das Projekt und und dann musst du ab und zu mal einfach irgendwas posten und da bringst du wieder neue Leute hin und manche spenden dann wieder und so. Das ist dann, also ich bin kein reiner Bürgergeld, gleich das nur aufstocken. Mhm. Ne? Das geht auch nur wegen der Spenden.
Mhm.
Und ich werde es auch weitermachen müssen. Ich werde in knapp einem Jahr, bin ich dann Rentner endlich.
Mhm.
Und dann kriege ich 280 Euro Rente.
Ja, danke, Norbert.
Also das ist so ungefähr der Ausdruck dessen, was ich so gemacht habe, die 50 Jahre davor. Und bleibt mir nichts anderes übrig, als immer wieder auch darauf aufmerksam zu machen, dass das Projekt Kohle braucht. Also ich brauche das Geld schlicht und ergreifend, weil ich kenne auch niemanden, der Bock hat, umsonst zu arbeiten. Und wieso soll ich an so einem Projekt 20 Stunden die Woche umsonst arbeiten? Also das kann ich mir das Leben auch schöner vorstellen, als immer wieder an dem Projekt zu arbeiten, weil so richtig spannend ist es auch nicht mehr.
Ja, na zumindest, also dieses Prinzip Selbstausbeutung ist ja nur in der Punk oder generell in der Subkultur sehr stark verankert. Also das ist ja, da fällst du jetzt in dem Sinne nicht raus, nur dass du wahnsinnig viel Arbeit reinsteckst. Problem ist natürlich bei Selbstausbeutung, es bleibt immer an Einzelpersonen hängen, das war schon immer so.
Ja, ja.
Und genau, und manchmal denkt man sich, ach, wozu eigentlich? Und dann macht es halt aber keiner.
Aber das ist übrigens auch das Lustige, manche Leute halten mich irgendwie für so ein unheimlich tollen Typen, der so tolle Sachen gemacht hat.
Hm.
Ja, das ist aber die Wahrheit, ist eigentlich ganz anders. Und das ist das Grausige. Ich bin einfach meistens nur disziplinierter und gewesen, habe die Dinge auch durchgezogen und habe keine Drogen und keinen Alkohol in mich reingeballert.
Das ist clever.
Das heißt also, wenn ich mir hab mir irgendwas vorgenommen, dann bin ich da wie so ein Panzerfahrer durch, habe wirklich Stunde um Stunde da reingeknallt. Also zum Beispiel Chaostage 84 oder so, habe ich mir damals so ein Tremper-Monatsticket geholt und bin einmal in Deutschland unterwegs gewesen, den ganzen Rucksack voller Flugblätter.
Mhm.
Und habe dann wirklich von einem Ort zum nächsten, habe die Dinger unter die Leute gebracht. Ja, habe ich in den 90ern genauso gemacht. Und das ist für viele Leute sehr unattraktiv, das auf die Art zu machen.
Mhm.
Die sagen lieber, ich mache lieber ein Flugblatt, hoffe ich mal, dass es irgendwie weiterverbreitet wird. Die glauben so diese Legende, dass so Chaostage, so ein anarchisches, sich so automatisch selbst verbreitendes und alle machen mit und so. Nee, das war nicht. Das hatte was damit zu tun, weil ich mich echt wie ein Irrer daran abgearbeitet habe an dem Thema und sogar noch Geld reingesteckt habe. Und zwar bei der APPD nicht anders. Für mich waren das immer fast schon Vollzeitjobs. Ne? Und hat auch Spaß gemacht. Aber das ist eigentlich der Grund, wieso APPD-mäßig nichts mehr los ist und auch so es danach keine Chaostage mehr gab in einer größeren Form, nämlich aufgehört hatte, weil den Stress wollte sich echt keiner geben.
Ja, und vielleicht lag es auch daran, dass die Hysterie nach 95 dann noch so weit vorangeschritten war, dass halt ich, sobald das Wort Chaostage irgendwo in Verbindung mit einer Stadt auftauchte, dass, glaube ich, dann die Stadt voll war mit Bullen und die große Hysterie einsetzte.
Man muss Sachen nicht eins zu eins so machen. Man kann auch ganz anders spielen mit so einem Thema. Aber es läuft immer darauf hinaus, dass du das nicht so machen kannst, den du nicht aufs Sofa legst und drüber nachdenkst und dich drüber freust über die Idee und dann so ein Zählchen machst, was du ins Internet stellst. Das so geht's eben nicht. Du musst schon so ein bisschen so einen kleinen Welteroberungsplan haben und ein bisschen spinnen dabei, groß und wahnsinnig sein, all diese Sachen. Also musst du das richtig ausmalen und dann so wirklich erstens, zweitens, drittens und das richtig feiß durchziehen. Dann macht das auch richtig Spaß. Mir hat es dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und jetzt bin ich auch tatsächlich in einem Alter, wo ich merke, dass mir das echt an die Substanz geht, wenn ich das so mache. Wenn ich so wirklich arbeite und arbeite und arbeite, dann habe ich echt gesundheitliche Probleme dadurch.
Ja.
Also mache ich lieber ruhige Kugel, setze mich hier in mein Zimmerchen und tippe auf der Schreibmaschine rundherum.
Und schreibst Pamphlete noch, oder? Weil du hattest nämlich auch, deswegen kam ich auf den Politics-Podcast, nicht nur, weil ich dich da zum ersten Mal nach Jahrzehnten mal wieder gehört hatte, sondern auch, weil du gesagt hast, dass du natürlich weiter interessiert bist an neuen Dingen. Zum Beispiel KI ist ein Thema,
Ja. Mit
dem ich mich überhaupt nicht großartig auseinandersetze. Also ja, gibt's irgendwie, wird irgendwann sowieso, viele Bullshit-Jobs, die kein Mensch braucht, werden irgendwann komplett von KIs übernommen. Meistens Jobs, die irgendwie was mit Staatsdienst oder irgendwas, wo Wissenschaft dahinter steht, wird dann irgendwann wahrscheinlich alles von KIs übernommen. Ist ja zum Teil ja jetzt schon so. Aber ich glaube, da ist viel ungenutztes Potenzial. Aber in Deutschland habe ich immer das Gefühl, da ist so eine ganz große Angst davor. Ein ganz großer Konservatismus. Das. Aber ich glaube, diese Angst kommt wahrscheinlich genau aus diesen Posten und die dann denken, ja gut, dann bin ich auch effektiver überflüssig. Ja, vielleicht seid ihr das.
Es ist nicht nur eine Frage, das war ja schon immer so. Du kannst davon ausgehen, dass die Pferdebesitzer auch Autos scheiße fanden.
Gut. Ja.
Aber da kommt noch auch noch zu, Douglas Adams hat mal einen ganz lustigen Satz gesagt. Er hat mal gesagt, bis 15 nimmst du alles, was existiert, einfach als fast schon Gott gegeben hin. Das ist einfach immer schon so gewesen. Also für meine Tochter war WLAN schon immer da.
Ja, gut.
Ja. Ab bis 35 nimmst du alles, was da zu Erneuerungen dazukommst, um deine eigene Karriere, dein Leben voranzubringen. Nimmst du alles und dann machst du es einfach. Ab 35 hast du das Gefühl bei neuen Sachen, das ist nicht das richtige Ding mehr. Das ist irgendwie falsch und das ist nicht mehr so ganz, nicht mehr so ehrlich wie früher und so. Demzufolge, braucht es ja früher am 40-Jährigen nicht mit elektrischen Gitarren kommen. Ne?
Ja,
das ist doch keine richtige Gitarre mehr, das macht doch nur Lärm.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und da wir in einer überalterten Gesellschaft leben und natürlich auch Punk eine Sache ist, die ganz klar überaltert ist, haben wir natürlich insgesamt eine Berufsbedenkenträgerposition in der Szene selbst, aber auch in der ganzen Gesellschaft. Es sind größtenteils ältere Leute. Ich habe zum Beispiel, als das mit Gepalter, was mit KI los ist, vor 2,5 Jahren, habe ich nach 4 Wochen gleich gesagt, weißt du was, ich unterrichte alte oder ältere Leute da zu dem Thema, weil das ist die erste neue Technologie, wo du kein Fachmann für sein musst, sondern wo du eigentlich nur deine normale Kompetenz, wenn du sprachlich sehr kompetent bist, kannst du einsetzen dafür. Das sind ältere Leute optimal für.
Eigentlich ja, ne?
Ja, keine Chance. Die wollten immer nur so, die wollten alles nicht selbst ausprobieren, immer nur ganz kurz mal tippen, aber hatten immer einen Höllenschiss. Und wollten es auch auf keinen Fall in ihr Leben mit irgendwie reinlassen. Und wollten aber darüber philosophieren. Ununterbrochen philosophieren. Es war immer, wie gefährlich das Ganze ist.
Ja, ja.
Und da habe ich so überlegt, ja, KI hat echt eine Menge Probleme. Aber das sind langweilige Gespräche. Nach dem dritten Gespräch habe ich so gemerkt, machst du nicht diese Sache, diese Idee. Scheiß drauf. Hättest zwar gut Geld mit verdienen können, theoretisch. Aber die alten Leute wollen das nicht. Die wollen einfach so weiterleben, wie sie immer gelebt haben.
Ja,
weil das wahre Leben ist.
Genau. Und so einen gewissen Konservatismus verstehe ich auch, wenn man älter wird. Das geht mir nicht anders.
Ja, bin ich auch.
Ne? Aber ist das vielleicht ein bisschen für dich, ja, stelle ich dir die Frage, du weißt ja immer Punk oder bist es ja immer noch, ist das für dich irgendwie so eine Art Fortführung von Punk, diese Offenheit für neue Dinge und einfach mal nicht sofort sagen, oh nein, das könnte, da habe ich Angst vor, das könnte irgendwie mein Leben negativ beeinflussen, sondern ich schaue es mir mal an und vielleicht kann ich es nutzen.
Ich glaube nicht. Ich muss nicht immer alles unter Punk-Aspekten sehen, weil wenn ich das tun würde, kommen immer Leute an und sagen, ist auch kein richtiger Punk, weil
ja, klar.
Letztens auch wieder Punk. Du musst selbst was mit Leuten machen und da. Dann sage ich, bei Facebook meine ich dann, wieso postest du dann hier bei Facebook? Und lieferst dich so einem Konzern aus. Ne? Ich hätte noch sagen können, der selbst auch deine ganzen, alles, was du schreibst, KI-mäßig auswertest. Also verstehst du, das Punk als Maßstab ist deswegen schon falsch, weil 10 Anwälte, 11 Meinungen, 10 Punks, 15 Meinungen, was Punk ist. Also will heißen, es gibt ja so und so keine Definition, was es ist. Und für die einen ist Punk einfach nur hemmungslos saufen und Leuten vor den Boden kotzen oder so. Und für andere ist was sehr Politisches. Für mich hat sich die Definition ständig geändert in meinem Leben. Und deswegen heute denke ich eher, wichtig ist, was mich persönlich interessiert. Und das ziehe ich einfach durch, wie ich es immer durchgezogen habe. Ganz egal, ob irgendwer das geil findet oder nicht geil findet. Und ich bin, seit ich 10 oder 11 bin ich Science-Fiction-Fan. Ich habe 1.500 Perirodan-Hefte hier rumliegen.
Das ist alles so geil. Das sind so diese geilen Schundhefte.
Schundhefte, ne? Das heißt, ich kann doch nicht, wenn plötzlich ich mit Maschinen sprechen kann, sagen, Ich will ja es nicht haben, alles scheiße.
Ja, eben.
Das passt nicht zu meiner Mentalität. Da kann ich meine ganzen Sachen ja wegschmeißen. Hätte ich nie mit Science Fiction anfangen müssen. Das heißt, Science Fiction wird gerade real, im Guten wie im Schlechten.
Das stimmt. Also viele von diesen alten dystopischen Filmen der 70er, 80er, die spielen in der jetzigen Zeit. Also Terminator beispielsweise, 1984 gedreht, spielt 2029. Mal gucken, wenn 3 Jahren die Gesellschaft haben, die in Terminator dann schon existiert. Vielleicht haben die Maschinen dann schon gewonnen, wer weiß.
Ja, ich sag mal so, Terminator spielt zu allen möglichen Zeiten ja. Aber klar, für mich ist es eine spannende Sache. Für mich ist aber nicht KI so das Ding, wo ich sage, das bringt uns alle um, sondern wir leben insgesamt in einem Zeitalter, wo alles Mögliche irgendwie kulminiert, alle möglichen Dinge, politischer Natur, gesellschaftlicher Natur, und dann noch KI sozusagen obendrauf. Das könnte so eine Art kritische Masse gewissermaßen geben. Aber es ist nicht zu verhindern. Es gibt bestimmte Prozesse. Ich bin ja auch angeschissen worden damals, als ich mit Computern rumgemacht habe, Anfang der 90er. Der Karl, der Nagel und seine Computer aus der Szene verbissen. Heute haben alle so eine Kiste. Und wenn es nur ein Handy ist, das ist ja auch schon ein Computer heutzutage.
Ja.
Und das heißt, bestimmte Dinge sind einfach zu lecker. Die setzen sich einfach durch. Ne? Das soll mir doch keiner sagen, wenn plötzlich irgendwie einer finden würde, wie man unsterblich werden kann, dass man einfach sagen würde, ich will das alles nicht. Klar, es gibt Leute, die werden das auch durchziehen, aber die meisten Leute werden sagen, oh Gott, geil, verdammte Scheiße, ich will nicht sterben. Ne? Wir wollen alle nicht sterben. Und will heißen, bestimmte Dinge sind zu lecker und den können wir nicht aus dem Weg gehen. Dass sie uns vielleicht am Ende umbringen, steht auf einem anderen Blatt.
Ja gut, das hat man ja, na gut. Das
ist wie Bier für manche Leute, weißt du,
oder
Heroin.
Oder Atomkraft, wo auch alle große Angst hatten. Das würde mich mal interessieren. Du bist in den 70er Jahren als Jugendlicher, heranwachsender, junger Mann, 70er, 80er, Hochburg der Anti-Atom-Proteste. Es gibt diesen alten Song von URL, Kernkraftritter. Alternative langhaarige Sau. Ich sehe den gelb-roten Sticker, du bist der Kernkraftritter. Alternative langhaarige Sau, du siehst aus wie deine Frau. Ich glaube, die spielt sie heute noch manchmal. Und ich fand ja auch in den letzten Jahren, als dann diese letzte Generation Leute sich dann so hysterisch auf die Straße geklebt haben, dachte ich, der Song ist immer noch aktuell. Aber diese Angst, gerade in Deutschland, diese ausgeprägte Angst vor Atomkraft beispielsweise, das lässt sich ja bis heute fortführen, an allen möglichen neuen Technologien. Da würde mich interessieren, wie war denn da der junge Karl Nagel? Bist du auf Anti-AKW-Demos gerannt und hast hast gegen Atomkraft demonstriert oder hast du ja auch schon gesagt, ach naja, gucken wir mal.
Also natürlich fand ich mit 13 noch Atomkraft klasse. Aber jetzt kommen wir an so einem Punkt, wie soll ich mal sagen, jetzt wird es hochphilosophisch.
Okay, ich bin gespannt.
Welche Meinungen hat man und warum hat man diese Meinungen?
Ja, Herdentrieb.
Wenn man sich vor ein Mikrofon begibt, dann ist man natürlich ein Held. Und man war schon immer für die richtigen Sachen. Und wenn man mal das Falsche gesagt hat, hat man irgendwann gemerkt, dass man Schwachsinn geredet hat und hat man das Richtige gesagt. Aber woher diese ganzen Meinungen kommt, die man sagt, das ist eine ganz andere Sache. Also ich zum Beispiel bin mit 15 Kommunist geworden. Nicht, weil ich so ein Held war, sondern weil ich war so ein Arbeiterkind und familienmäßig ist alles scheiße gelaufen. Ich hatte Komplexe und noch keine Freunde, alles Mögliche. Und plötzlich, die Kommunisten wollten mich haben, weil ich, ja, Arbeiterkinder sind immer klasse, weil große
Bildungsbürgertum
damals so, ne?
Ja, ja.
Da gab es nicht viele solche Leute und plötzlich haben sie mich umworben. Das ist natürlich klasse, da kannst du ja einen drauf pellen, wenn du 15 bist.
Klar.
So, dann wurde ich ein Mitglied der Roten Garde. Und dann bist du plötzlich in so einem Umfeld von Leuten, wo bestimmte Meinungen herrschen. Und du kannst gar nichts dagegen machen und plötzlich hast du diese Meinungen auch. Nicht, weil du alles geprüft hast total. Klar hat man sich auch beschäftigt, ich habe mir auch Bücher zum Thema AKW geholt, aber auch mich ein bisschen informiert. Aber trotzdem ist ja der Weg dahin trotzdem vorgegeben gewissermaßen. Also war ich gegen Atomkraft und ich war dann natürlich, die ersten Demos fand ich deshalb interessant, weil es so viel Krawalle da gab.
Ja.
Und dann als 1977 war ich dann auf meiner ersten Anti-AKW-Demo in Kalka.
Das war Schnelle Brüter, ne?
War
das
ja, Schneller Brüter. Und da war ich mit einem Freund zusammen und da hatten wir im Vorfeld uns so Staubschutzmasken besorgt und Helme und so weiter. Und wir haben gedacht, oh, da geht der geile Bürgerkrieg ab. Ne? Ja, so war es halt. Es war kein edles Motiv. Von wegen so, wir kämpfen jetzt gegen die Atomkraft. Ja, genau, für das Richtige und so, bla bla.
Ja, ja, genau.
So, und dummerweise wurden wir vorher noch von den Bullen abgegriffen, die uns dann die Helme und die Staubschutzmasken abgenommen haben. Wir hatten halt gehofft, dass die Schauschutzmasken auch helfen gegen Tränengas und keine Ahnung, ob die geholfen hätten, aber das, wir haben uns dann gegenseitig so fotografiert mit den Dingern und so. Es hat sich alles später wiederholt mit Sturmhauben und was weiß ich, wenn man dann der super Schwarzblockler vielleicht gewesen in den 80ern, 90ern oder später. Es ist so ein, gerade wenn du jünger bist, so ein Heldentum, den du da, was du ganz geil findest. Und dann folgst du einfach diesem Scheiß. Und je nachdem, was gerade angesagt gewesen ist und in das ich halt 15 bis 20 war, da hätte den Kids nicht kommen müssen mit rechtem Gedankengut oder Nazi-Gedankengut, klar. Das war völlig uncool. Schon die Frisuren passten uns ja nicht. Ne? Stramme, ordentliche, wir wollten alle lange Haare haben, das war noch in der Zeit. Und also demzufolge bin ich natürlich gegen Atomkraft gewesen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich heute für Atomkraft bin, aber ich bin mir heute im Klaren darüber, dass es ein kompliziertes Thema ist und dass es schwer ist, sich dazu eine wirklich passende Meinung zu bilden. Und ich kenne zu viele Leute, die haben ja so eine ideologische Meinung. Die finden sich halt in so einer bestimmten Blase und da ist man halt für oder gegen bestimmte Dinge, ohne diese genau zu prüfen. Und das möchte ich persönlich halt eben nicht. Ich sage dann lieber mal ganz einfach, Scheißthema, keine Ahnung von, glaube ich. So, ich habe einfach das Gefühl, dass aus ideologischen Dingen viele falsche Dinge auch passieren, die mit dann dazu beitragen, eben dann, dass dann zum Beispiel Parteien wie die AfD immer stärker werden. Ne, weil man einfach mit der Brechstange irgendwas durchsetzen möchte, ob es so sprachliche Dinge sind, Gendern und so weiter oder Atomkraft, diese ganze Wärmepumpen-Sachen und kann ich noch tausend andere Beispiele nennen und dann passt das Leuten nicht und dann gehen sie zu den anderen. Und das größte Feind des Guten ist häufig das Gutgemeinte. Und deswegen bin ich bei politischen Themen mittlerweile sehr klein,
also
sehr
vorsichtig. Das mit der Atomkraft war auch nur ein Beispiel, weil ich dich ja so kenne als eine sehr Subversion. Es wurde immer sehr groß geschrieben bei dir. Und es gibt ja natürlich auch manchmal diese, das halte ich auch für idiotisch, so dieses Konträre aus Prinzip. Also das ist in Deutschland Ende der 70er, Anfang der 80er Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung, das waren sehr große außerparlamentarische Bewegungen damals, die nicht dem Staat hinterhergelaufen sind, aber sie waren halt Jugend, du hast es selber gesagt, in den späten 70ern war keiner rechts. Das war das Uncoolste überhaupt. Es gab ja so Kühn und Worcht, gab es ja schon. Aber
schon,
das hat
schon CDU war schon kacke.
Genau, wer war in der Jungen Union? So,
Junge Union. Ne?
Ja, genau.
Das waren die Blödis aus der Klasse.
Ja, genau, die Spießer Union. Und Langweiler. Ja, genau. Ja. Aber die waren halt für Atomkraft. Natürlich auch aus Herdentrieb, weil Helmut Kohl und die CDU halt für Atomkraft war. Oder auch die Jusos. Ne, die Jusos waren vielleicht gegen Helmut Schmidt.
Die
Jusos
waren gegen Atomkraft.
Aber Helmut Schmidt war für Atomkraft. Also,
ja, natürlich.
Dann waren sie dann fast schon wieder super.
Aber die Jusos fanden ja Helmut Schmidt ja auch scheiße.
Ja gut, das stimmt. Der war Rechtsabweichler wahrscheinlich oder so. Ne? Der war ja auch für NATO-Doppelbeschluss. Also,
ja, genau.
Ja.
Und dann ist man halt bestimmten Dingen hinterhergelaufen gemeinsam. Und ich muss sagen, und das ist das Positivste, was ich durch Punk gelernt habe, immer wieder zwischendurch mal Luft anhalten und Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Warum ist das so? Und kann man das nicht auch ganz anders machen? Ne? Wir hatten vorhin gesprochen von der Plan.
Genau, die sind das wieder
mal. Warum nicht bei Grün stehen? Warum nicht bei Rot gehen? Und das heißt, was wäre, wenn? Kann man mal ausprobieren. Und das war ja schon ganz klasse. In dem Moment, wo ich Punk geworden bin, erzählten mir irgendwelche Leute, ja, jetzt, wo alle aufgehört haben, ne, da fängst du damit an. Das fand ich eigentlich ganz geil, so der Einzige zu sein in meinem ganzen, ich kannte keinen anderen Punk. Und das war ein geiles Gefühl eigentlich, nicht so einer Herde anzugehören. Und das hat sich später immer fortgesetzt. Selbst die Chaos-Tage, muss man mal ganz klar sagen, hört sich heute an wie so, ja, 80er, da war noch was los und so. Was ich mir anhören musste damals von Leuten, auch so von wegen so, Christian, schaffst du niemals so viele Leute zusammenzukriegen und so. Wieso sollen die alle nach Hannover kommen und bla bla, außerdem ist eigentlich eh vorbei, Punk ist echt im Arsch und bla bla. In 90ern dann ja genau das Gleiche.
Ja.
Und das sind immer so Sachen, die mich gereizt haben. Ach, guck mal, ob das doch geht. Ne? Und immer die Gefahr des Scheiterns ist so geil. Einfach, dass es nicht klappen könnte und dann aber es trotzdem irgendwie hinzukriegen, was mir nicht immer gelungen ist. Häufig, ich habe auch Sachen gemacht, die kennt heute kein Arsch. Und das ist das Angenehme daran, aber da, wo ich genau weiß, da bin ich voll mit der Fresse gegen die Wand gelaufen. Es hat überhaupt nicht geklappt.
Ne? Ja, vielleicht reden wir darüber gleich nochmal, weil die Chaos-Tage ist natürlich, also den Begriff kennt ja jeder. Das hast du auf jeden Fall geschafft, diesen Begriff, dass sich das so auch als Schlagwort abseits von dem eigentlichen Chaostage-Geschehen auch etabliert hat. Zum Beispiel, was weiß ich, gab auch mal die FAZ-Überschrift Chaostage beim CDU-Parteitag oder sowas.
Das gibt es schon ungefähr 10.000 Mal mittlerweile, so diese Kombination. Naja.
Genau, also Chaostage, das hast du auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Vermächtnis, was du hinterlässt mit diesem, mit dem Chaostage.
Aber ehrlich gesagt, da bilde ich mir nicht so viel drauf ein.
Naja.
Wenn es das ist. Wieso? Man kann es ja gerade so auch mal von der anderen Seite sehen. Man kann natürlich, man kann immer sagen im Nachhinein, oh ja, der Nagel hat ja geile Sachen gemacht, aber BD, Chaostag und Punk, war voll der super Punkrocker gewesen. Ja, heute ist er gar nicht mehr so geil und bla bla bla. Und der Nagel heute ist auch schlaff geworden. Nee, man kann es auch mal andersrum sehen. Wir haben damals elend viel Leute in die Stadt gelockt, haben anderen Leuten damit das Recht genommen, ruhig zu schlafen.
Ja, das ist nicht von
normales Leben zu führen. Wir haben Sachen von denen in den Arsch gemacht. Ja. Und haben uns einfach, waren einfach der Meinung, wir dürfen das. Die anderen dürfen das nicht. Wenn die anderen sich so benehmen würden, dann wären das alles Nazis wahrscheinlich oder Spießer oder wie auch immer. Ne? Die einfach, wenn so ein Haufen, wenn 1000 besoffene Prolls durch die Gegend gelaufen wären, Mülleimer weggedreht, hätten wir gesagt, was für Schwachköpfe. Ne? Wir hingegen, wir durften das. Ne? So, also will heißen, wir haben uns echt eine ganze Masse rausgenommen und zwar aus einem einzigen Grund, weil wir waren. Das ist überhaupt kein Argument, sondern einfach, wir dürfen es, weil wir die Geilsten sind. Und man kann es natürlich immer hinterher noch, bevor geile Argumente finden. Wir haben Kampf gegen die Gesellschaft und den Staat und und bla bla bla.
Klar.
Und das System, Schnickschnack. Nee, wir hatten einfach Bock drauf, uns daneben zu benehmen und Regeln nicht zu befolgen. Und wir waren ganz froh, dass die anderen die Regeln befolgt haben und dadurch an jeder Bude immer noch reichlich Bier gewesen ist.
Ja, und es ist auch, ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch sehr oft froh war, dass Polizeiketten zwischen uns und irgendwelchen Nazi-Horden stand, die man dann aufs Schönste beschimpfen konnte.
Deutsche Polizisten schützen die Faschisten, haben wir dann gesagt.
Hat man trotzdem gesagt.
Eigentlich wurdest du geschützt.
Eigentlich wurde ich geschützt vor irgendwelchen Kampfsport Blood and Honor Nazis. Da war ich doch ganz froh, dass es so Polizeikette dazwischen gab, die im Notfall uns dann geschützt haben. Ja,
solche Sachen habe ich auch sehr früh begriffen. Habe ich mich mit so einem Rocker unterhalten, der völlig schräg drauf kam und meinte, hinter mir herzuhetzen, mich zusammenschlagen zu wollen. Und dann hielt plötzlich so ein Wagen mit Zivilbullen, von diesen bösen Zivilbullen, du weißt schon.
Ja, das waren die schlimmsten.
Hat den Typen an die Wand gestellt und einfach mitgenommen. Ne? Da hätte ich mich zum Helden machen können, sagen können, ey, ihr Wichser, haut ab hier. Ne?
Ja, wenn sie wieder im Auto sitzen und wegfahren.
Der will mir doch nur auf die Fresse hauen. Ne? Und habe ich so gedacht, die Welt ist etwas komplizierter, als ich dachte. Und deswegen habe ich mich dann auch nicht mehr so ernst genommen meistens. Meistens war das immer Try and Error. Grün gesagt, rote Knöpfe drücken. Klappt es eigentlich überhaupt, was ich mir vorgenommen habe für einen Schwachsinn? Und das taugt nicht viel für Heroismus. Das ist grenzt ganz klar an Egozentrik und Selbstverstellung natürlich auch. Aber hey, der Gedanke, wie ist denn das, wenn ich mal Kanzlerkandidat wäre? Ich fand Alice Cooper schon immer klasse in den 70ern. Der hat auch einen Song namens Elected gehabt. Da ging es auch um das Thema. Und ich wollte es mal ausprobieren. Und viele fanden die halt klasse. Na, super, da war ich Kanzlerkandidat. Klar habe ich immer versucht, Scheiße mit Hirn zu machen. Ich war nur so Mist nur zu blubbern. Aber das, der Spaß am Abenteuer und am Experimentieren war eigentlich immer das Wichtigste dabei.
Du warst in den 70er Jahren in der K-Gruppe, ne? Damals gab es ja noch hier die ganzen KPDML, KPDA0, hießen
sie. Ich war zuerst KPDML-Umfeld, Rote Garde. Und dann habe ich mich aber ohne Mitglied zu sein im Bereich des KBW rumgetrieben. Hab dann die, aber natürlich die...
Die Pol Pot-Truppe, ne?
Das ist genau. Ich habe natürlich die Demokratische Volksrepublik Kampuchea verteidigt mit ihrem Vorsitzenden Pol Pot. Das war alles Lügen der Imperialisten. Ne? Da das war meine rote Auswitz-Lüge.
Stimmt, das hattest du auch gesagt in dem
man kann immer mit so Politscheiß, kannst du alles rechtfertigen. Das ist ganz einfach. Ne? Wem gehören die Medien? Na, könnt ihr den Arbeitern? Nein. Ist es Interesse der Medien und der Kapitalisten, etwas Gutes über den Sozialismus zu schreiben? Nein. Also alles gelogen. Und so, wir hatten auch unsere Lügenpressegeschichten halt. Da brauchst du keine rechten Nazis oder wie auch immer für Schwachsinn zu behaupten. Das wäre irgendwie so ein reiner rechtes Narrativ.
Nee, also Verschwörungstheoretiker sind ja grundsätzlich immer nur die anderen. Also genau. Linke aber nie. Also deshalb, ja, das ist ja klar. Die Selbstmorde in die Morde in Stammheim natürlich, die Hinrichtung im Stammheimer KZ, ja. Um Slimer zu zitieren zum Beispiel. Das sehen die heute auch alles ein bisschen anders. Aber genau, und natürlich diese Rechtfertigung oder einfach Leugnung der Massenverbrechen, die im Namen von Sozialismus, Fortschritt und Freiheit begangen wurden.
Ich glaube, der Unterschied zwischen Slime und mir ist wirklich, mal einfach gesagt, okay, die haben Scheiße erzählt und habe ich auch Scheiße erzählt, aber die sind auf ein bestehendes Narrativ stärker aufgesprungen, also dieses Linksradikale.
Mhm.
Und dann sagt man natürlich all diese Sachen, die sie so in ihren Songs gehabt haben.
Mhm.
Wenn ich sowas eigentlich nie gehabt habe, wirst du bei mir nicht finden. Ich habe eigentlich immer virtuelle Welten erfunden.
Mhm.
Ne, wie das große Megatreffen aller Punks und Bundesgenossen und bla bla bla. Oh, habe ich mir so vorgestellt. So Tausende und alles. Wow, ich voll die Post ab. Aber ich habe das nicht so hasserfüllt gesehen, alle mit Sturmhauben und schlagen dann die Bullen kaputt und die ganze Stadt. Sondern mehr so dieses Durcheinander, weißt du, wie so eine Schlägerei bei Asterix, weißt du, wo alles
wieder liegt
und so, man haben Spaß gleichzeitig und so. Keiner kommt so richtig zu Schaden. Und bei dem war das genauso. Es war einfach nur, wir wollten nicht den Staat demaskieren oder irgend sowas, sondern es war einfach mal selbst in diesem ganzen Zirkus eine eigene Rolle spielen und die anderen Leute da sprachlos dastehen zu lassen. Das war das. Der Spaß an der ganzen Sache.
Ja, hat bei mir mal funktioniert. Ich war mal kurzzeitig für 3 Wochen in der Politik AG, damals, als ich noch mal auf dem Gymnasium war, bin später abgegangen. Und da habe ich mal zum ersten Treffen habe ich dann gleich das Wahlprogramm der APPD mitgebracht. Und das, allein dafür war das schon, das war nämlich abgedruckt in irgendeinem Platten, in einem Inlay, CD oder Plattenheft von der Terrorgruppe, vom ersten Terrorgruppe, einmal war das komplett drin. Und deshalb, allein dafür hat das schon mir großen Spaß bereitet, weil das natürlich überhaupt nicht gut ankam. Also weil es auch keiner verstanden hat, was das ist. Heutzutage, die Partei, das ist halt so unlustig, das ist halt staatstragende Parodie auf Politik.
Es ist nicht nur staatstragend.
Furchtbar langweilig, da war die immer origineller.
Es ist linksstaatstragend speziell. Ich hatte ja mal eine Weile mit denen zu tun und die waren immer ganz stolz drauf, wenn sie irgendwelche Aktionen oder Demos macht und sie kam an der Roten Flora vorbei, dass dann Beifall geklatscht wurde von dort aus.
Ja.
Verstehst du so? Und das war nicht meins. Also ich fand eigentlich immer ganz gut, wenn man sich mit allen gleichzeitig angelegt hat, also zum Beispiel mit der Schrift von der APPD, die Fraktur.
Mhm.
Also ich bin eigentlich, was Geschichte angeht, ich habe mal so mit 10 bis 15 war ich voll der Geschichtsfreak. Ich habe ein Buch nach dem anderen gelesen. Ich war wirklich nur zu Hause gehockt, Bücher gelesen in der Zeit.
Mhm.
Und und wusste auch ein paar Sachen und deswegen diese Schrift, das war kein Zufall. Und wenn wir dann, wenn man natürlich klar, dass das für Leute so ein Gefühl hat, das sieht ultrakonservativ, vielleicht sogar faschistoid aus, aber ich wusste die wahren Hintergründe. Und demzufolge, wenn wir dann Stände gemacht haben und dann kamen dann irgendwelche Zecken, um es mal so zu sagen, an und meinten, mir Nazi-Schrift, dann habe ich mir echt als Ausdruck besorgt, den Originalerlass von Martin Bormann. Wo dann ganz klar gesagt wurde, dass diese Judenlettern verboten sind ab sofort, weil, wie gesagt, es wären keine deutschen, wäre keine deutsche Schrift.
Ja, genau, Frakturschrift war verboten.
Ach, du möchtest also ganz gerne den Erlass von, dass der Erlass von Martin Bormann durchgesetzt wird, dass diese Judenlettern also wieder verschwinden, ja? Also bist du vielleicht Antisemit? Oh, dann waren die Leute aber richtig auf Zinne. Dann hatte man sie echt gehabt. Und das sind so Sachen, die mich sehr stark interessiert haben, immer das Spiel aber so umzudrehen, die Leute so bei ihren Phrasen zu greifen und dann am Ende einfach lauter zu lachen als die. Das nicht mehr. Aber nicht nur einfach nur so Jokes machen, Witzle machen, so, sondern schon was zu haben, wo man sie kriegen kann.
Ja, da ist natürlich die Frage, also wenn du halt irgendwie in so einer stalinistischen K-Gruppe drin warst, stalinistisch-maoistisch, also da ist ja nicht viel mit freiem Denken. So gar nicht ungefähr. Ne? Und das ist natürlich dann interessant, wenn du warst ja mehrere Jahre drin, ne? 5 Jahre oder so?
Nein. Ich war da gefühlt ein halbes Jahr.
Ach, okay,
dann bin ich
da
raus.
Okay. Wie komm ich
weil
da?
Ich wollte den immer mit Stalin immer kommen. Ich hätte mir tierisch gut vorbereitet, hätte diverse Materialien besorgt, wo ganz wo man sehen konnte, dass zum Beispiel 10 Jahre nach der Revolution ungefähr noch ein Drittel die damaligen Parteimitglieder in der Partei waren, weil der Rest war ausgeschlossen oder umgebracht. Und also solche Sachen auch von den ganzen. Auch von den Militärs, wie viele Leute da umgebracht worden sind und so weiter. Und dann wollten die immer aber lieber mit den Leistungen von Stalin mit mir reden, weil sie der Meinung waren, Stalin hat 70% Richtiges gemacht und 30% Fehler. Also die Millionen Toten waren also die Fehler.
Ja.
Und dann habe ich da abgehauen. Aber ich war dann noch mit KBW zusammen, bin also nochmal reingefallen drauf.
Ja, gut. Ja.
Aber dann so ungefähr ab Ende 78, also da war ich 17. Dann kamen erstmal so anderthalb eher apolitische Jahre, wo ich nicht so viel gemacht habe, mir so, hab dann mehr so Comic-Magazine gemacht und solche Sachen.
Das ist natürlich auch ein Punkt. Das ist natürlich kein Gespräch mit Karl Nagel ohne das Thema Comic und Schundliteratur und Groschenhefte und so weiter. Aber dieser Gedanke der Subversion, war das denn, tut mir leid, das ist jetzt voll die blöde Standardfrage, ich bin gespannt auf deine Antwort, aber kam das dann durch Punk tatsächlich? Oder hattest du das vorher schon? Wie gesagt, wenn man aus so einem stalinistischen Kaderschmiede kommt.
Ich glaube nicht, dass ich in der Zeit irgend sowas, so einen Impact hat, so eine Richtung, wo es gehen sollte. Ich hatte nur gemerkt, nee, mit den Kommunisten komme ich nicht klar. Und als ich von denen mein erstes Fanzine drucken lassen wollte, Comic-Fanzine, dann meinten die, das ist bürgerliche Literatur, das geht nicht. Sowas drucken sie nicht. Dann habe ich einfach mich von den Typen ferngehalten, war dann mehr mit so anarchistischen oder damals nannte man das auch undogmatische Linke zusammen. Aber die waren immer so schlau. Also will heißen, die haben dann immer so Anarchie-Predigten gehalten, aber wenn man dann versucht hat zu erklären, was man denn dann macht in der Anarchie, wenn nicht alle dafür sind. Also, und wie denn mit denen umgeht, dann haben sie immer so wissend gegrinst. Ich hatte anscheinend nicht genug Bakunin gelesen und ich war einfach immer zu dumm. Das sind natürlich alles Studenten und so eine Leute. Ich war das Arbeiterkind, das hat man schon gemerkt. Und demzufolge war ich der Dovi. Und Punk war zum ersten Mal ganz andere Baustelle. Ich konnte so eine andere Art Radikalität ausleben, ohne die gleichen Bücher gelesen zu haben, wie diese Leute halt, die dann auch teilweise auf Raff und so ein Kram abgefahren sind. Das hat eigentlich so ganz langsam, Stück für Stück, das ist subversiv in mir erst gezüchtet, weil erst habe ich mich dadurch von den Linken abgesetzt und irgendwann musste ich mich dann von den Punks wiederum absetzen, die natürlich auch bestimmt irgendwelche Vorstellungen hatten, was echter Punk ist und was nicht und so. Und dann macht man immer wieder neue Sachen, immer neuer Scheiß, hat auch eine Menge Ärger mit diesem oder jenem und so. Und das ist dann mehr so Schritt für Schritt gekommen über die Jahre. Das gab keine Erleuchtung. Einfach nur gemerkt, dass mir subversive Sachen mehr Spaß machen, als irgendwas zu bestätigen. Egal, ob es nun was Bürgerliches ist oder Politisches ist oder Punk solches. Ich bin kein Traditionalist, das kriege ich nicht hin. Deswegen fahre ich auch nicht nach Blackpool zum Revolution Festival und dann freuen wir uns alle mit Kühltasche und mit und was weiß ich. Ich renne dann lieber in die andere Richtung. Fühle mich einfach besser.
Siehst du das manchmal noch so? Gehst du manchmal noch auf Konzerte noch eigentlich?
Nee, habe ich letztens wieder das Gefühl gekriegt, ich kriege momentan noch, was total nett ist, von dem Joachim Hiller immer das Ochs zugeschickt. Aber wenn ich dann das so durchblättere, werde ich echt depressiv davon. Abgesehen von der kleinen Schrift, die ich kaum noch lesen kann. Ich habe eigentlich ganz gute Augen noch. Also mein Perry Rodan kann ich immer noch lesen.
Ja, das ist auch sehr kleine Schrift. Ja. Sehr kleine
aber
Schrift.
Ochs ist natürlich schon eine Krache. Aber es macht mich macht mich depressiv. Ich muss ihm das unbedingt demnächst mal schreiben, dass er mir das nicht mehr schicken soll. Das ist total nett, ist alles. Aber es kostet ja auch alles Geld und das muss ja nicht sein für jemanden, der das kaum noch liest. Aber ich blätter es so durch und dann sehe ich alle diese Klischees, die Typen mit Sonnenbrillen oder diese oder jenes und die Tattoo-Typen, die da ganz immer ständig dieses coole Rumgestehe von irgendwelchen Leuten. Und dann die Interviews, wo dann immer ständig, ja, was machen wir denn jetzt gegen die AfD?
Ja, gut.
Und verstehst du so, ich habe mir das Gefühl einfach, es ist so eine Stammeskultur, wo so bestimmte Dinge einfach abgerippt werden müssen. Und der Spieltrieb ist ein echter Spieltrieb, den entdecke ich dann nicht mehr. Und auch das Maskuline ist auch sehr stark dabei. Ich fand eigentlich immer das nicht so maskuline Klasse am Punk damals. Ne? Mich nervt aber genauso die Transdiskussion. Verstehst du? Ich fand schon als Teenager fand ich Cooper klasse, dass Alice Cooper so feminine Anteile hatte. Super geile Sache. Und auch bei Punk hat er auch ganz viele feminine Anteile.
Ja, aber das war ja null ideologisch geprägt. Also das war also auch Bowie und so, das war ja alles das hat ja nichts mit dem zu tun, was man heute irgendwie rauf und runter debattiert.
Aber mittlerweile ist mir Punk, entweder es ist super maskulin geprägt oder es sind die Polithanseln, die mir dann erzählen wollen, was ich alles nicht tun darf. Und dann gehst du in so ein Zentrum, das ist mal die große Liste, die du erstmal durchlesen musst, alles verboten ist.
Ja.
Also diese beiden Fraktionen gibt es ja ganz grob. Es gibt noch die Trinker, gibt es natürlich auch noch und diese und jene noch. Aber so, und ich merke einfach nur, wenn ich auf ein Punkkonzert gehe, dann begegnet mir das ja alles. Und dann auch speziell die alt gewordenen Leute und ich vermisse jedes Gefühl für Abenteuer oder Leichtigkeit dabei. Und dann denke ich immer so, nee. Also ich behaupte nicht, dass ich eine Alternative habe, um es mal klar zu sagen. Ich sage nicht, ich habe das spannende Leben, während die Leute da auf Konzerten, ist alles scheiße, was die machen, das sage ich nicht. ich habe natürlich ganz reale Probleme dadurch, weil ich nichts mehr habe, wo ich mich zu Hause fühlen kann. Mhm. Aber so ist es halt eben. Das muss ich einfach respektieren. Ich bin da raus und muss einfach gucken, dass die Jahre, die ich noch habe, dass ich da Dinge mache, wo ich gerne für aufstehe. Mhm. Und das ist für mich das Wichtigste. Spinnkram, meinen Scheiß machen. Mhm. Und neugierig sein. Wenn ich das noch irgendwie hinkriegen kann, sogar wenn ich es leider eher alleine machen muss, das ist ja das Schlimme. Beim Thema KI kenne ich keinen in meinem Alter, der aus so einem subkulturellen Umfeld kommt, mit dem ich mich darüber kompetent unterhalten kann. Hm. Nicht einen. Gut, mit Jüngeren hast du automatisch nicht so viel zu tun. Und dann muss ich eben einfach akzeptieren. Ich verwirkliche einfach meine Träume. Wo alles, was noch an Spinnkram in meinem Kopf irgendwo rumspukt, mache ich einfach. Hm. Mit oder ohne KI. Auch kann auch Musik sein oder auch mit oder ohne KI. Aber das ist das Entscheidende, das Ding durchziehen, worauf man wirklich Bock hat. Ganz egal, was irgendwer dazu sagt.
Ja, ich fragte natürlich einerseits wegen Konzerte auch so, einerseits, weil du selber noch Musik machst. Du hast ja noch die EP rausgebracht bei dem Steppt alle Label von dem Mike. Und ich meinte auch so, weil du Blackpool angesprochen hast, das Rebellion Festival ist es, glaube ich. Und da spielen ja eigentlich nur alte Bands. Also Bands, die du wahrscheinlich 1980 live gesehen hast. Ja. Das wäre ja meine Frage, wenn du mal auf so eine Show gehst, weil ich gehe noch viel auf Konzerte von alten Bands, die ich damals schon mochte, die damals aber auch schon alt waren. Also letztes Jahr habe ich Pill gesehen. Johnny Rotten ist, glaube ich, jetzt mittlerweile über 70. Letztes Jahr war 69. Das ist einfach auch ein alter Mann. Ja. So, und natürlich ist das nicht mehr derselbe Spirit wie 1983. Das ist ja klar, aber da war ich noch nicht auf der Welt. Aber deswegen wollte ich eigentlich da fragen, wenn du mal auf Konzerte gehst, aber gehst du ja eh nicht, hast du ja schon beantwortet. Wie ist es dann, wenn du dann solche Leute siehst, die du im Prinzip seit 45 Jahren kennst oder so? Also, aber es gibt's ja, findet ja eh nicht statt.
Ja, du hast nicht vergessen, ich bin hier in Hamburg nicht sozusagen punk-sozialisiert. Mhm. Das wäre in Hannover eher der Fall. Wenn ich da auf Konzerte gehe, da sehe ich Leute, die ich seit Ewigkeiten kenne. Da würde ich vielleicht sogar eher nochmal auf Konzerte gehen. Aber nicht wegen der Bands, sondern einfach nur so aus sozialen Gründen quasi, alte Leute treffen und so. In Hamburg ist es nicht so stark der Fall. Da kann es passieren, dass ich keinen einzigen kenne, den ich da wenn ich auf dem
Konzert. Hannover Sprengel oder hast du da noch lebenslang Hausverbot?
Weiß nicht, ob ich da Hausverbot habe. Hätte ich wahrscheinlich früher mal gehabt. Korn, glaube ich, hätte ich eher Hausverbot. Ich glaube, die würden mich nicht reinlassen.
Ja.
Aber es gibt auch noch andere Läden da und andere Leute. Das ist alles nicht schlimm. Gloxy wäre kein Problem. Zum Beispiel Stumpf gibt es einen Laden.
Stimmt.
Auch ganz schräge Sachen laufen. Also das würde alles gehen. Oder früher Copernicus. Ist alles kein Problem. Ist nur die Hardcore-Polit-Leuten, für die ich nicht auf der richtigen Seite stehe. So, und nicht zuverlässig genug bin. Und
ja, aber ich glaube, die sind alle in der Korn, ne? Oder auf der Sprengel noch, glaube ich.
Also
sind
auch alle alt. Erste Linie Kornstraße, ganz klar. Ja, das sind die härtesten unter der Sonne.
Ja.
Aber es gibt höchstens so Fantasien, die ich manchmal noch habe. Also ich meine zum Beispiel diese Scheibe Subdivisions, da hatte ich gerade so eine Krise nach dem Ende von Kein Haster, wo ich gemerkt habe, ich glaube, ich kann gar keine Musik mehr machen. Mir ist echt nichts mehr eingefallen.
Mhm.
Und dann kam halt dieses Instrumental-Zeugs, was mir dann Stoffel geschickt hat. Und ich fand es interessant, wollte es machen, habe es aber nicht hingekriegt.
Mhm.
Ich konnte nicht mehr singen. Also ich meine, so rein technisch schon, aber mir ist nichts eingefallen. Ich fand alles immer scheiße, was ich gemacht habe. Und dann ist irgendwie so ein Groschen aber dann irgendwann gefallen. So, nach ganz kurzer Zeit wusste ich plötzlich wieder, wie es geht. Hab dann diese Sachen noch recht flott eingesungen. Und die Songs, da hätte ich gerne mehr mitgemacht. Ich glaube auch nicht, dass es da eine zweite Scheibe von geben wird. Das ist einfach, Leute sind weit auseinander. Und jeder sagt so, ja, man müsste da mal eine neue Scheibe machen und so, aber das ist eben, das ist kein gemeinsames Ding, so, wo man sagt, ja, das macht man jetzt, zieht man jetzt mal durch. Unwahrscheinlich. Ich wäre jetzt nicht gegen, wenn es passieren würde, aber so denken die anderen auch. Ich wäre nicht dagegen, wenn es passieren würde. Also zieht keiner durch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal Musik mache auf einer Bühne irgendwie oder so, ist nicht mit einer Null, aber ziemlich nah dran. Ich bin persönlich eigentlich noch ziemlich fit und agil, so körperlich. Für mich ist da immer so Iggy Pop das Vorbild.
Ja.
Wobei er jetzt mittlerweile auch schon ziemlich am Ende ist, aber der hat auch Probleme natürlich gesundheitlicher Natur.
Ja gut, ich meine, der war auch heroinabhängig. Also, der war auch mal heroinabhängig. Also genau. Wunder, dass er überhaupt schon fast 80 ist.
Und der hat da mal eine schwere Verletzung von einem Stage-Diving gekriegt und hatte auch immer schon so eine Wirbelsäulenverkrümmung gehabt, alles Mögliche. Also ich verstehe das, dass das einfach nicht mehr so läuft, aber das finde ich trotzdem so ein Typ, der so grundsätzlich in Ehren alt geworden ist.
Ja, schon. Ja.
Finde ich ganz cool. Und dann denke ich immer so, das hätte ich Bock. So irgendwie so durchgeknallte Musik, mit ruhig gerne ein paar abgeranzten Leuten, aber immer noch was ausprobieren mal und den Leuten auch nochmal ein bisschen vom Koffer scheißen von der Bühne, da hätte ich durchaus Bock drauf. Aber das gibt's nicht.
Hm.
Also das ist aus zwei Gründen nicht. Ich kenne solche Leute nicht hier. Und das Zweite, wenn ich solche Leute finden würde, es ist dann keine alte Band von früher.
Mhm.
Die müssten es also ein ganz neues Publikum überhaupt erstmal spielen. Mach das mal in dem Alter.
Ja,
die Zeit, wo du dann sagst, ich gehe jedes Wochenende alle wie die Toten Hosen und dann 200 Auftritte im Jahr und bla bla. Da hast du keinen Bock mehr drauf, wenn du 65 bist. Das möchte ich echt mir so auf einer Arschbacke, würde ich jetzt abreiten wollen. Weißt du, man hat einmal einen Auftritt, freut man sich tierisch drauf, bereitet sich ordentlich vor, versucht die Texte wieder auswendig zu können, obwohl man alle vergessen hat.
Mm.
So, und dann lässt man ein Wochenende richtig die Sau raus. Und dann ist erstmal Wundenlecken eine Weile angesagt. Mm. Ne? So, da hätte ich Bock drauf. Das ist aber völliger Spinnkram. Das wird nicht mehr passieren in diesem Leben. Also werde ich ab und zu höchstens noch Songs aufnehmen und die dann verbreiten, aber live glaube ich nicht.
Weißt du, wer das noch macht? Stefan Mahler, der alte Slime-Drummer. Der gründet immer noch im laufenden Band Bands und spielt dann auch mit denen. Und ich frage mich immer, wer geht denn da hin? Also, aber anscheinend funktioniert das. Der spielt ja nicht.
Hat als Musiker auch eine größere Reputation, glaube ich.
Aber wer geht irgendwer wegen Stefan Mahler irgendwo Schlagzeug spielt, geht doch keiner da hin, oder? Also, ich weiß es nicht.
Kann auch sein. Ich habe nicht wirklich Ahnung davon. War es nur so eine blöde Annahme. Aber ich glaube, aber auch Mahler ist mehr Musiker als ich bin. Der hat ja immer dann auch davon gelebt, Studio, Mastering gemacht und das und das und das und das. Habe ich ja nie. Ich war nie so ein Musikertyp.
Mhm.
Ich habe eigentlich immer alles geboten, alles genommen, was ich geboten hat, was mich interessiert hat. Ne? Also wenn du mal guckst, was ich alles gemacht hat. Ne? Also ich habe diesen Möchtegern-Politiker, Kanzlerkandidaten gemacht.
Mhm.
Ich habe die Chaos, der hat man schon gemacht. So, ich habe Comics produziert, ne? Buch geschrieben, nicht nur produziert, sondern wirklich hier in den Räumlichkeiten. Hier war ein Comic-Studio, wo alles Mögliche gelaufen ist. Ich habe in allen möglichen Bands immer gespielt, nicht durchgehend, aber immer, wenn es sich so angeboten hat. Und dann noch ein paar Sachen, die mir, ja, Fanzines auch gemacht, genau, auch Magazine. Jetzt mache ich gerade viel im Bereich KI. Also eigentlich, genau, programmiert habe ich auch. Punkfoto, das Projekt Punkfoto, fast schon wieder vergessen. Ich bin eigentlich im Laufe meines Lebens auf unglaublich vielen verschiedenen Baustellen unterwegs gewesen. Und so bin ich auch.
Mhm.
Wenn mir irgendwas zu langweilig wird, dann möchte ich gerne was Neues machen. Und ich hoffe, dass mich. Aber dadurch habe ich eben auch nicht so eine Legende in dem Sinne, weißt du, so Slime und so, ah ja, gründet 1979 und dann, boah, ja, und dann das und das. Und dann wollen alle die nochmal sehen und dann kommen alle möglichen Leute und bla.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, langweilt mich das auch schon wieder, der Gedanke.
Nee, das könnte ich mir bei dir auch nicht richtig vorstellen. Aber gibt es sowas wie einen roten Faden? Eigentlich ist es ja eben das wahrscheinlich, der rote Faden, oder?
Der rote Faden
dieses
ist, dass
permanent ausprobieren
Spielkind und, bin. Dass ja. ich ein Spielkind bin und gerne Sachen ausprobiere, an denen man scheitern kann.
Hm.
Also so, und natürlich möchte ich die Satz schaffen, ne? Möchte sagen, ich bin der Geilste, ich hab's geschafft.
Hm.
Aber ohne Gefahr, no risk, no fun. Ne? Der alte Spruch.
Ja.
Wenn es nicht schief gehen könnte und die ganze Comic-Produktion, da hatte ich am Ende 40.000 Euro Schulden.
Hm.
Nur mal als Beispiel, ne?
Ist das das, was so richtig schief gegangen ist? Oder bist du auch noch an anderen, die noch so richtig gescheitert?
Ach, das sind ja so kleinere Sachen. Und,
40.000 Euro Schulden ist ja jetzt nicht unbedingt ein kleineres, aber das ist ja schon ein bisschen mehr.
Nee, also. Daneben meine ich jetzt noch so kleinere Sachen, die sich nicht so lohnen zu erzählen.
Hm.
Ja, selbst kein Hustler gehört mit dazu. Ne? Mhm. Hat so viel Spaß gemacht, das Projekt, und habe dann Comic auch damit produziert und das und das. Und dann haben wir noch irgendwie, weiß nicht, 500 von den Comics auf dem Dachboden liegen. Ne? Und das hat mich auch 20.000 Euro gekostet. Ne? Und das war ganz gut, weil ich damals als Programmierer gearbeitet habe und relativ viel Geld verdient habe. Dadurch konnte ich das mir überleben. Mit dem entsprechenden Nachteil aber natürlich, dass dann weniger fürs Alter übrig bleibt.
Mhm.
Scheiß drauf. Einfach aus dem Fenster rausgeschmissen. Auch okay.
Mhm.
Ja, aber ich finde es immer lustig, wenn dann so Leute kommen, ich wollte mich wegen Punkfoto bereichern oder wegen diesem oder jenem oder wegen ABD damals. Es hat immer alles nur Geld und Arbeit gekostet, wirklich ohne Ende. Und da habe ich auch mit Freuden gegeben, die Scheiße.
Mhm.
Aber die Leute, die einem deswegen vom Koffer scheißen, die wird es immer geben. Immer.
Das ist der Neid der Erfolglosen auf diejenigen, die...
Ja, natürlich.
Na klar. Also, es ist ja ein Klassiker und gerade sehr weit verbreitet in Subkulturen, in Szenen. So, ja. Du warst Programmierer. Also, diese Computeraffinität hattest du schon immer, ne? Also, 80er Jahre, was gab's da hier? Commodore, C64 und diese.
Das war nicht meine
Kästen,
Baustelle.
Ne?
Eigentlich so affin bin ich gar nicht. Ich bin ein Science-Fiction-Typ und wenn vor mir ein Computer steht, mache ich was damit. Mhm. Aber ich konnte damals nicht programmieren oder irgend sowas in der Richtung. Ich war kein IT-Typ, so ein IT-Nerd. Das war ich nicht. Ich war halt, als ich damals Industriekaufmann gelernt habe, 1979, 80, und dann kam dann Computer, die durfte ich eigentlich gar nicht bedienen, weil ich nämlich noch in der Lehre war. Mhm. Aber die anderen, die Sachbearbeiter, die haben mich immer gebeten, ich sollte deren Arbeit daran machen, weil sie selbst Schiss davor hatten, das nicht konnten. So, auf dem Level war das mehr so, weil ich habe mich einfach was getraut. Das war der entscheidende Punkt. Und ich habe dann halt Ende der 80er, dem ich Abi gemacht habe, nachgemacht habe, habe ich dann bei Frontline gearbeitet, das ist dann so ein Versandhandel gewesen, den es damals gab, für so Punk und Hardcore. Für die habe ich dann auch den Computerscheiß gemacht, wo ich es auch nicht konnte natürlich, aber ich war der Einzige, der sich getraut hat, sich da massiv mit auseinanderzusetzen. So, und so ist es immer weitergegangen, alles sehr autodidaktisch, immer wieder was Neues, hier was ausprobiert. Deswegen sind so meine Qualifikationen sehr breit. Ich kann alles Mögliche, aber nichts so richtig perfekt. Also, aber das ist aber nicht schlimm. Ich habe immer das Gefühl, mich kann nichts kalt erwischen. Also ich bin mir für nichts zu schade. Ich putze auch Klos, sage ich immer. Also so, wenn ich da Bock auf eine Sache habe, dann mache ich alles, was ansteht. Und das ist eigentlich immer noch so. Computer hat sich einfach ergeben, dass ich es gut konnte und dass es gut bezahlt wurde in der Zeit, in der ich es gemacht habe. Und das habe ich natürlich gerne gemacht, weil es für mich den Vorteil hatte, ich musste da nicht 40 Stunden arbeiten, habe trotzdem mehr verdient als andere Leute, die 40 Stunden gearbeitet haben. Und konnte dann logischerweise in der Zeit immer noch andere Sachen machen und das Geld, was übrig blieb, dann noch verknallen für Comics und ABBD, sogar Chaostage. Das muss man ja auch mal wissen. Ich habe ja damals das Geld, was ich verdient habe, habe ich damals verdient, weil ich für die Hörzu online gearbeitet habe, großteils. Axel Springer Verlag.
Ja.
Also man kann auch so sagen, bis zum gewissen, und für die Firma Philips. Man kann sagen, die Firmen Philips und Axel Springer haben eigentlich Chaostage und APBD finanziert.
Wenn das der selige Axel Cäsar Springer wüsste, wenn der das wüsste.
Ja, der Grab sich umdrehen.
Aber hattest du da, gab es da, also ich meine, du warst ja auch durchaus auch eine medial relativ präsente Figur. Ich kann mich noch an so Videos erinnern, wo ich dachte, der Mann ist wahnsinnig, wo du mit so einer Axt da sitzt und der Mütze auf und in die Kamera dann so fast schon so sportpalastartige Rede hältst und so. Und ja, das Spiel mit den Medien, aber ich dachte, dass, also wenn du jetzt sagst, du hast auch für Hotzu und so weiter, aber gab es da nicht auch mal, dass du da gesagt hast, wer arbeitet denn da eigentlich für uns? Das der Mann mich, organisiert hier Straßenkämpfe.
Das habe ich mich immer gefragt, wieso ich nie enttarnt worden bin. Ich habe auch in meinem Buch Schlund, habe ich das thematisiert, ganz am Anfang, weil ich auch bei der Goldenen Kamera gearbeitet habe, Springer, ne? Und habe das ganze Buchungssystem für die Promi-Einladungen habe ich programmiert gebaut. Ne?
Zugang zu hochsensiblen Daten eigentlich.
Genau, also. Ich hatte super Zugang zu hochsensiblen Daten und habe dann auch an dem Abend 2 Jahre lang, oder waren es sogar 3, ich glaube, waren 2 Jahre nur, habe dann in Berlin dann da gestanden im Anzug und habe dann die hohen Gäste in Empfang genommen, weißt du, die Klitschkos oder Mutter Beimer oder den israelischen Botschafter oder wen auch immer, Vicky Leandros, kann ich mich noch erinnern und so weiter und so fort. Und ich dachte immer so, wenn die wüssten, was sie hier für einen Vogel sitzen haben, Chaostage, ABBD und so weiter, hab ich drüber schlapp gelacht und habe ja dann in dem Buch dann geschildert, wie ich dann so geträumt habe, wie ich sie alle erschieße und hinterfragen sich alle, wie konnte das passieren und so weiter. Ne? Und so. und fand ich sehr lustig. So. Aber hat gutes Geld gebracht, was ich für geile Sachen ausgegeben habe.
Also gleich natürlich, klar, wenn du schon früh mit Computern in Berührung gekommen bist, vielleicht, wir machen das ganze Thema Science-Fiction und Comics und Perioden gleich nochmal ein eigener Blog, weil das ist ja was sich schon sehr, sehr lange durch dein Leben zieht. Aber vielleicht ist das auch so der Grund, warum du vielleicht so immer so offen warst für neue Technologien. Ne? Science Fiction ist ja nun mal
geht so.
Blick in die Zukunft vielleicht.
Anders.
Ja? Ich bin kein großer Science Fiction Fan. Also ich
plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen.
Ja, bitte.
Es gibt da jemanden, der den gleichen Tag wie ich Geburtstag, nur ein paar Jahre jünger, nicht viele, 3 Jahre jünger oder so. Klaus N. Frick.
Ja, der sagt mir auch noch was.
Vielen Dank, Peter Punk.
Ja, genau. Buchautor auch.
Er ist wirklich ein Typ, den ich total gerne mag. Den kenne ich 1980 vom Perry Rhodan Weltkon. Das war noch vor Punk.
Ja,
ne? Wir haben uns irgendwie immer wieder über den Weg gelaufen. Der war auch auf dem Chaostag. Hat sogar einen Perry Rhodan veröffentlicht mit dem Titel Chaostage. Also ich kann wirklich nichts Böses über ihn sagen. Klar gibt es immer Detailsachen, wo ich denke, da gefällt mir nicht, was er macht oder so. Aber das meine ich damit nicht. Ist ein Typ, der wenn der ein Problem hätte, dem würde ich immer helfen und so. Also er ist echt ein alter Freund, kann man nicht anders sagen.
Mhm.
Und er ist Chefredakteur der Perry Rhodan-Serie.
Ja.
So, einer Science-Fiction-Serie. Und ich habe eigentlich, seitdem ich begriffen habe, was mit KI los ist, habe ich versucht, den anzustecken. Sag ich, Alter, du musst unbedingt wissen, was da gerade los ist.
Mhm.
Das wird Auswirkungen auf deinen Job auch haben, auf alles Mögliche und so weiter. Ich bin da komplett gegen die Wand gelaufen. Ich hätte nie Zeit für sowas.
Mhm.
Ach, was meint er dann irgendwann mal? Hat keine Zeit, sich damit zu beschäftigen und so. Also verstehst du so, die spannendste Science-Fiction-Technologie unseres Lebens läuft gerade ab und er hat keine Zeit, sich damit zu beschäftigen.
Mhm.
So. Das will ich mir jetzt gar nicht böse anrechnen, Idiot oder irgendwas, aber das drückt ihm einfach auch ein bisschen aus, die Generation.
Mhm.
Eigentlich, wenn man nur das alles so bleibt, wie es ist.
Mhm.
Ich glaube, es nur ein Punk ist oder Perry Rhodan.
Ja, ja.
Jede Woche ein Heft und gut, es leckt mich doch alle.
Mhm.
Aber ich glaube, auch Klaus denkt auch nur noch, hoffentlich schaffe ich es noch bis zur Rente einfach. Hoffentlich kommt die KI nicht bis dahin.
Mhm.
Wie eine Journalistin hier gegenüber, die hofft auch immer, dass sie es noch schafft bis zur Rente. Und die ist noch jünger als Klaus und die wird es nicht schaffen bis zur Rente. Die wird früher überflüssig gemacht werden. Mhm. Aber hat total Angst vor KI. Hat keine Zeit, damit zu beschäftigen und so.
Wäre vielleicht praktisch, sich angesichts der kommenden Bedeutungslosigkeit.
Musst du das machen eigentlich.
Ja, ja.
Sonst wirst du, aber scheiß drauf. Müssen sie ja alle nicht. Niemand muss es. Ist doch scheißegal, macht ja nichts. Muss auch niemand. Ich sag ja nur, bei Klaus Entrick finde ich es so absurd, weil er selbst Science-Fiction-Fan ist. Er ist aus dem gleichen Nest entschlüpft gewissermaßen wie ich. Haben viele Parallelen.
Mhm.
Trotzdem hat er immer das Gefühl, ach nee, das ist mir alles zu kompliziert und so. Das ist unglaublich leicht. Und ich wollte ihm immer wieder sagen, was ich mache für dich nur umsonst eine Schulung, einfach hier per Videokonferenz und so. Und dann erkläre ich dir die Basics und du wirst umfallen, was da jetzt mit geht. Ne?
Mhm.
Ist nie so weit gekommen. Also Klaus, wenn du das hören solltest, ne? Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich das so aus dem Nähkästchen plaudere. Und aber nun ja, so ist es nun mal halt. Eben wenn Science-Fiction-Fans alt werden, ne? Die werden auch konservativ.
Ja, oder wenn halt die Science-Fiction halt mittlerweile die Realität ist. Also das,
ja, genau.
Genau, ja. Das ist halt, das dachte ich mir in den letzten Jahren manchmal auch so South Park. Was machen die South Park Autoren eigentlich? Die Realität ist doch eine South Park Folge.
Natürlich. Es ist so bizarr alles mittlerweile. Mir fällt das auch nicht mehr viel zu ein. Aber das ist auch ein Grund, wieso ich zum Beispiel auch sowas wie APPD oder so ein Krams Antipolitik nicht wirklich Lust mehr habe.
Nee, weil
du kannst die Welt so durchgeknallt, wie sie ist, nicht mehr durch so ein bizarres Überdrehen durch den Kakao ziehen, weil das machen die alles alleine.
Ja.
Ich brauche auch keine Chaostage mehr. Ich brauche echt nur, um mich zu gucken, was alles so los ist.
Ja.
Chaostage sind allgegenwärtig mittlerweile.
Also auch so ein bisschen die ein oder andere APPD-Forderung, zum Beispiel nach der Balkanisierung Deutschlands, da sind wir nicht mehr ganz so weit von entfernt. Das ist ja durchaus auch schon Realität.
Man muss natürlich vorsichtig sein, weil wenn wir dieses Thema hier aufgreifen, sind wir wieder ganz schnell bei politischen Areal.
Bloß nicht.
Ich will dir nur sagen, nur als kleines Beispiel, die Balkanisierung Deutschlands hat ja gesagt, dass Deutschland in ganz, ganz viele kleine Zonen unterteilt werden sollte, wo Leute dann immer gemäß dessen, was sie selbst gut finden, wie so ein eigener kleiner Stamm, dann, also eigentlich ist es Anarchie funktioniert genau nach dem Prinzip im Grunde genommen.
Ja.
Du musst kein großes System bilden, sondern
dein Ort,
du brauchst eine kleine Einheit, das reicht.
Genau.
Da bewegen wir uns gerade hin, allerdings wir sehen gerade, dass das leider anders läuft. Das heißt, es gibt immer mehr Stämme in Deutschland, immer mehr Leute, die ganz unterschiedlich ticken, sozialisiert sind. Auch natürlich, jetzt kommt der heikle Teil. Sexuell, mittlerweile 49 oder sowas in der Richtung Geschlechter, was weiß ich, wie viel es gibt, dann natürlich auch aus allen Herrenländern Leute hier, die hier leben, die, wenn es geht, möglichst auch ihre eigene Kultur bewahren wollen. Und wenn wir deren Namen aussprechen, müssen wir das aber in deren Sprache bitte immer sagen. Wir dürfen dann nicht so mit deutschem Akzent, das geht nicht, ne? Und also will heißen, jetzt das Spannende daran ist halt eben, die Balkanisierung findet statt. Deutschland und auch viele andere Länder beginnen sich aufzulösen. Und die Frage ist nur, was das Ergebnis sein wird. Glück und Frieden für alle, weil jeder so leben kann, wie er möchte. Oder werden sich die größten Einheiten davon versuchen, ähnlich wie ein schwarzes Loch, die Macht über den Rest zu kriegen?
Ich
fürchte eher das Letzte.
Ja, ich auch. Das befürchte ich auch eher.
Ne, also wenn ich Islamisten, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie Lust haben, Intoleranz mit dem Rest zu leben. Nee. Wir haben unsere islamistische Zelle hier und dann machen wir das so. Und ihr seid halt eben schwul. Nö.
Ja, genau.
Nee, die werden versuchen, den Schwulen auf die Fresse zu hauen oder sie gleich den Kopf kürzer zu machen und so weiter. Also es gibt, wird da die Toleranz, also wenn sich ein Hippie und ein Hardcore-Nazi streiten, wird der Nazi immer im Vorteil sein, weil der bereit ist, im anderen notfalls Platz zu machen.
Ja, das war ja in den 90ern durchaus auch so mit den Zonen im Osten, wo die halt von komplett wie Tankstellenpreuz und Nazis, die dann zusammen dafür gesorgt haben, dass das jeweilige Kaff im Osten dann einfach dann punkerfrei und ausländerfrei und linken Zeckenfrei ist. Genau, das war dann, da war es auch nicht so mit der friedlichen Koexistenz, naja.
Wir hatten es ja mit der APBD so gelöst, wir wollten ja die alle in die Gewalterlebnisparks packen, solche Leute, haben uns aber geflissentlich darüber ausgeschwiegen, wie man denn regelt, wie die Leute da drin bleiben und wer dafür auch sorgt, dass alles so bleibt, wie es ist. Das heißt, wir hätten auch wieder eine starke Polizei gebraucht, eine starke Armee, um dann die ganzen Gewaltfanatiker und Totalitaristen alle schön in den Gewalterlebnisparks zu halten. Wir hätten die wahrscheinlich alle auch über einen Haufen dann schießen müssen, wenn sie versucht hätten, auszubrechen.
Ja,
einfach so aber Escape darüber, das war natürlich das Schöne an der ABBD, das haben wir dann lieber nicht weiter vertieft.
Naja, das ist ja auch Utopie, ne? Aber wie gesagt, wir sind ein bisschen daran, da denke ich mal, einfach, dann guckt man sich auch wieder einfach einen alten Science-Fiction-Klassiker an, nämlich die Klapperschlange oder Escape from New York. Und das ist ja genauso. Das ist der Gewalterlebnispark ist ja da.
Aber die werden eben auch von außen bewacht.
Ja, genau. Da gibt es so eine Mauer drum. Und
wenn man aber gleichzeitig die Abschaffung der Polizei und der Bundeswehr und allem fordert und gleichzeitig Gewalterlebnisparks, dann ist die Frage, wann sind dann eigentlich die Leute in den Gewalterlebnisparks diejenigen, die dir sagen, was du zu tun und zu lassen?
Ja, deswegen.
Weil die sind ja die Brutalos.
Deswegen, das Konzept scheitert zwangsläufig an der Realität. Weil,
als spaßigen Gegenentwurf ganz geil. Mir haben ja Leute sogar hinterher vorgeworfen, aus Hannover jemand, den ich kenne, ist Faschisten deswegen bezeichnet, weil wir wollten Deutschland ja in diese Zonen und in diese Gewalterlebnisparks und so weiter. Das geht dann wieder genau in die andere Richtung. Ne? Leute, die dann meinen, das wieder so ernst nehmen zu müssen, dass sie meinen, wir hätten irgendwas Konkretes gewollt, politisch damit.
Ja,
also, dass es nur ein Spiel war. Ne?
Genau.
Siehe, warum nicht bei Rot gehen und so weiter.
Genau.
Hat er auch nicht verstanden. Und ich bin der Letzte, der ein System, wie die APBD vorgeschlagen hat, versuchen würde, politisch so durchzusetzen. Also da wäre ich der absolut allerletzte, weil ich natürlich weiß, ich habe es ja geschrieben, also weiß ich ungefähr, was die Dinge für Konsequenzen haben.
Genau.
Also Finger weg. aber die Leute ein bisschen zu ärgern in ihren Selbstverständlichkeiten, gerade in ihrem Arbeitsethos, als sie mal überlegen, warum gehe ich eigentlich überhaupt arbeiten, das war schon ganz cool. Und um das mal mit meinem guten alten Nazispruch zu kommentieren, ich bereue nichts.
Ja, ach komm, das ist auch so ein bisschen die APBD, ja, das kennt auch heute ja keiner mehr, aber damals, also allein diese schönen Pullover, Arbeit ist scheiße, saufen, das war einfach, es gehörte mit dazu.
Wenn
das
man damit beim Job aufgekreuzt ist, war die Diskussion sicher.
Ja,
kannst
genau.
Davon ausgehen.
Ja, und ich finde
auch viele gemacht so.
Ja.
Speziell, wenn sie gekündigt haben und also in den letzten Tagen dann mit dem Shirt so rumgelaufen sind.
Ja, dementsprechend, also, aber dass man da, also, wer das ernst nimmt, ich weiß auch nicht. Sind die Leute, sind Deutsche einfach humorlos? Ich weiß es nicht. Also.
Nein, die Deutschen sind überhaupt nicht humorlos. Nicht humorloser als andere. Das war halt eine Art von Provokation, die auf Deutsche zugeschnitten war. Mm. Genauso wie die erste Punk-Generation, die Hakenkreuze getragen hat. Die wollten damit ja nicht Nazis sein.
Naja, eben.
Sondern im Prinzip, muss ich dir vorstellen, logisch. Deren Eltern, das waren teilweise die und Großeltern, die im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft haben. Und die sich ständig daran aufgegeilt haben, dass sie, we won the war.
Also du meinst in England die erste Punk-Generation,
ne?
Sid Vicious mit Hakenkreuz und so, ne? Die,
genau, also und die Alten haben, also die Elterngeneration hat sich nicht unbedingt antifaschistisch definiert, aber so im Sinne von, wir haben die Nazis platt gemacht, ne? Mm-hmm. Und plötzlich kommen die eigenen Kinder an und tragen Hakenkreuze. Das hat natürlich die Alten, es ist ganz anders als in Deutschland, in den Weißglut getrieben, ne? Und das ist also eine andere Art von Provokation, die der Gesellschaft angemessen war. Und, in einer Gesellschaft wie Deutschland, wie damals, heute ist es auch wieder anders, die sich so auf ihr Arbeitsethos beruft und wie geil auch Arbeit ist und so weiter. Und Da musst du natürlich mit so einem Slogan kommen, ist natürlich klar. Da hast du natürlich, da drehen die Leute echt am Rad, da hat man, erlebt man viele lustige Sachen.
Ja, also genau, dieser.
Aber wie gesagt, das in Frankreich, weiß ich nicht, wie in Frankreich das funktionieren würde oder in Italien, was du da machen müsstest, damit sie Amok laufen, ne? Aber glaub mir, du musst nur genau gucken, wo du lebst.
Ja.
Und dann musst du gucken, was geht. Deswegen, es gibt da keine Blaupause, die man immer so automatisch so durchzieht. Du musst einfach gucken und dann musst du dir überlegen, hey, was kitzelt hier? Mhm. Was macht Spaß?
Ich glaube, in Frankreich drehen die Leute einfach durch, indem du einfach konsequent Englisch sprichst. Das hassen Franzosen.
Kann sein.
Die lieben ihre Sprache, sind so hochnäsig.
Die sagen ja auch Punk, nicht Punk.
Stimmt, das hast du glaube ich, auch nicht.
We conde.
Ja, gut, Frankreich. Naja, aber zurück nochmal zu dir. Du bist großer, das zieht sich wirklich wie so ein roter Faden durch dein Leben, ne? Diese Science-Fiction-Affinität, Perry Rhodan, Schundliteratur, Groschenhefte, Comics generell, das machst du, seitdem du ein Teenager bist, ne? Oder wahrscheinlich noch früher?
Ja, natürlich.
Kind schon?
Ja, natürlich, seitdem ich lesen konnte oder so, hab ich Lesen ja gelernt dadurch. Tatsächlich sind für mich Schundliteratur ist das erste Mal was gewesen, was mir das Leben gerettet hat. Später dann Punk nochmal. Mhm. Aber ich muss dir das so vorstellen, ich bin aufgewachsen in einer Familie, Arbeiterfamilie, und Vater, das große Liebe war der Alkohol.
Ja.
Und so, da erlebst du schlimme Sachen. Mhm. Erlebst du wirklich schlimme Sachen als Kind. Abgesehen davon, dass du natürlich deine eigene Birne sich verformt dadurch. Männlichkeitsbild und Frauenbild. Mhm. Glaub mir, da sind grausige Dinge passiert da in meiner Familie. Aber gleichzeitig bist du dann in der Pubertät und so, ab 12 oder so, und siehst, wie dein Vater sich langsam in so eine stinkende Leiche verwandelt, in so einen Wrack, und dich dann vorquatscht oder so. Guckst du immer nur irgendwie rauszukommen aus der Wohnung, machst irgendwas, dann bin ich auch prompt vom Gymnasium runter deswegen. Oder Fluchtliteratur, optimal. Weltraumliche Gegenfliegen, Marvel-Comics, alles, was du dir vorstellen kannst. Für mich war tatsächlich, dieses Zeugs zu lesen, war für mich, ich konnte in eine andere Welt rein, wo alles andere komplett ausgeschaltet war. Wird ja häufig als Fluchtliteratur bezeichnet, Trivialliteratur, aber auch mit so einem, von der Bildungselite, so als so von oben herab, so von wegen, das ist eine Fluchtliteratur.
Ja, ist halt nicht Günter Grass und
ja, aber
die Langweiler.
So, und das musst du vorstellen, wie es dann weiterging. Ich habe mich eben für so ein Kram immer interessiert, ich mochte das gerne, habe aber noch nicht begriffen, dass es ein Teil meiner Identität ist, war halt einfach nur so. Und dann überlegst du dann mal, willst du mal auch mal so ein Fanzine machen, so ein Science-Fiction-Fanzine, und dann erzählen dir halt die Polit-Typen, dass das nicht geht, weil es ja bürgerliche Literatur ist. Und dann fühlst du dich als Mensch natürlich abgelehnt, mit deiner eigenen Biografie auch und so, ne? Und es hat sich so fortgesetzt im Grunde genommen. Dann habe ich irgendwann auch so ein Magazin gemacht namens Fantasy Strips, wo es darum ging, die nationale Zeichnerszene zu fördern. National war natürlich gemeint die deutschsprachige, denn national hatte da keine politische Funktion. Und habe davon geträumt, davon zu leben, vielleicht mal Comics zu machen oder Science Fiction vielleicht sogar und so weiter. Ich habe damals ja eine Lehre als Industriekaufmann gemacht. Für mich war dieser Traum, davon zu leben, indem ich sowas irgendwie mache. Ich wusste aber nicht, wie das gehen soll. War für mich total, also das hat mich total gefesselt. Und die Politintelligenz, ja, wenn ich dir mit Comics gekommen bin, das war immer so ein wissendes Grinsen. Naja, du und deine Comics. Ne? Also das war ganz klar meins. Und das hat sich so Stück für Stück immer mehr verfestigt im Laufe der Zeit. Wenn man mal genau das APPD-Programm durchliest, da ist ja eine Sache nach der anderen, wo Populärkultur, also Schund, verherrlicht wird. Jack Kirby soll ein Denkmal gesetzt werden. Das ist einer der wichtigsten Comiczeichner für Superhelden. Es geht um den Terminator. Geht's auch, oder Arnold Schwarzenegger, ich weiß gar nicht mehr so genau, schon so lange her. Geht es da auch teilweise drin? Es sind alle möglichen Sachen, die mit Schundliteratur zusammenhängen, es kommen im APPD-Programm drin vor. Also da habe ich immer meine ganz persönlichen Vorlieben eingebaut. Und wie gesagt, das zieht sich eben bis heute, bis zum heutigen Tag. Schundliteratur ist nichts, was ich argumentativ immer so rechtfertigen kann. Ja, toll geschrieben und das, tolle Inhalte. Aber es macht mich einfach an.
Naja, das muss ja auch nicht immer mit tolle Inhalte und so. Es ist einfach Junkfood. Also das ist doch völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung.
Blätter da so ein altes Fantastic Four Heft oder so ein Creepy oder Eerie oder Tales from the Crypt und so weiter. Und dann sehe ich da diese Zeugs und teilweise auch richtig gut geschriebene Geschichten, teilweise auch schlechte Geschichten. Mhm. Und dann halte ich die Nase dran, rieche das alte Zeug, dann teilweise auch auf ultra miesem Papier gedruckt, Kram. Ne? Und oder warte mal, ich hoffe mal, das macht das Mikrofon mit. Ich bin ja erst vor ein paar Jahren aufgekommen, vorsichtig,
ja, sonst dass muss es
nicht zu viel Krawall gibt.
Ja.
Hier habe ich auch hier zum Beispiel so neue Revue und Wochenend aus den 60ern
und so.
Das ist
ja uralt, ne? Ja, ja.
So, mein wildes, heißes Leben.
Ja.
Jane Mansfield schreibt kurz vor ihrem Tod für neue Revue oder im Rausch dem Satan höre ich, große Verführer haben immer Zeit im Kampf gegen den Krobs, wenn Dirnen Mangelware sind. Und dann gibt es auch diese amerikanischen Sachen, die noch aus den 60ern sind, eben so meistens von jungen Männern gelesen, wenn nicht überhaupt Männer, manchmal wahrscheinlich eher 16-Jährige.
Mhm.
Man's Story.
Ja, ja, ich sehe schon, ja.
So, ne? The Arab Monster and the Harem of Agony. Oder Talk Americana Swine. Or Watch Your Love Die by Inches. Dann sieht man halt so eine halbnackte Frau, die dann gefoltert werden soll und so Typen, deutsche Soldaten mit Hakenkreuz binden, die nur darauf warten, ne? Und solche Sachen sind da halt eben drin.
Ja.
Und so, wenn du eine politisch korrekte Grundhaltung hast,
dann geht das natürlich
nicht. Geht das natürlich nicht, weil das ist Sexismus, Faschismus und Chauvinismus und Gewaltfetischismus und Rassismus auf jeden Fall auch noch mit drin.
Naja.
Aber mir macht es schlicht und ergreifend Spaß, mir sowas durchzulesen. Und ich möchte auch sowas mal produzieren. Wahrscheinlich nicht in der Form. Das würden heute andere Themen sein, die ich dann verbraten würde. Aber ich habe da Lust drauf, sowas zu machen.
Aber das ist ja eigentlich, also ich zum Beispiel, ich war bei, ich habe auch, also ich kann mich noch gut erinnern an diese Ständer, die es aber gab in jedem Buchladen oder in jedem Kiosk zum Teil auch oder Supermarkt oder so, denn mit, das waren immer die Groschenhefte, Bastei Lübbe, der Klassiker natürlich. Da stand Perry Roden drin, Lasseter, der Lanzer natürlich immer und Jerry Cotton. Ich habe sehr früh angefangen.
Dämonenkiller.
Genau, Geisterjäger John Sinclair auch. Ja, natürlich, das gehört auch mit dazu, ganz klar, natürlich.
Ja.
Und das war immer faszinierend, das fand ich immer auch als Kind schon faszinierend, weil das so knallig waren und das hat einem so direkt ins Gesicht, hat mich das so angesprochen, weil das ist irgendwas Gefährliches oder
ja.
So. Da gab es natürlich auch diese schrecklichen Arztromane und irgendwie, was weiß ich, Adelsromane und
das hat man sofort begriffen, das ist für Rentner.
Das ist für Omis, das ist uncool, aber so Jerry Cotton oder hier Geisterjäger John Sinclair, das hatte schon was. Ich mochte nämlich früh auch schon diese Edgar Wallace-Filme. Alle meiner Klasse haben das in den 90ern.
Professor Zamora hat sie den auch.
Nee, das kenne ich nicht, aber okay. Ich mochte, also viele meiner Klasse haben natürlich das geguckt, was damals so Anfang der 90er oder Ende der 90ern populär war, so Batman-Filme, die damals, was weiß ich, die mit Michael Keaton oder so. Und ich habe schon relativ früh angefangen, diese 60er Edgar Wallace-Filme abzufeiern, weil das so faszinierend war. Das war so eine Welt, das war ein Schwarz-Weiß, das war eine ganz andere Welt. Das war ja damals schon so 30 Jahre alt. Also Farbfilme gibt es ja auch, dann mit irgendwelchen Mördern, die dermaßen absurd gekleidet sind, wo du denkst, das ist ja völlig unpraktisch. Warum verkleidet man sich als Mönch, der auch noch aussieht wie ein Ku Klux Klan-Mitglied und ermordet Leute mit einer Peitsche?
Verkleidet man sich als Mörder?
Ja, gut. Die Frage habe ich mir nicht gestellt, aber das war trotzdem, das war eine ganz eigene Welt und dann auch so andere, das war ein Riesenimperium, was man dann rausgewinnt. Dr. Mabuse gab es ja auch noch und Jerry Cotton gab es ja auch in den 60er Jahren, so Verfilmungen, die in Berlin gedreht wurden oder in Frankfurt oder Hamburg zum Teil auch, das sah natürlich überhaupt nicht aus wie New York. Man sah natürlich, das ist alles so im Studio oder man hat dann so die drei Hochhäuser, in Anführungszeichen, das Märkische Viertel, was damals in den 60ern gebaut wurde. Das sah aber auch nicht aus wie Manhattan oder Brooklyn, also das war alles so teutonisch schlecht, aber trotzdem war das halt Wahnsinn. Nicht beeindruckt. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel in Groschenhefte habe ich dann diese Jerry Cotton Hefte mir manchmal gekauft. Science Fiction war nicht so mein Ding. Also Perioden, das kannte ich natürlich auch.
Aber es war viel zu kompliziert häufig, weil 10 Milliarden Hefte schon erschienen und dann kommen wir mit all möglichen Wörtern erstmal erschlagen.
Aber Jerry Cotton gab es ja damals auch schon seit den 50ern oder so. Das war auch schon wild.
Aber die Termini, die Wörter, die da drin waren, die haben mich nicht so erschlagen.
Aber was ich aber schon früh gesehen habe, das weiß ich noch, weil da muss ich dich natürlich auch zu fragen, den Perry Roden Kinofilm aus den 60ern.
Ja, ist auch geiler Trash.
Ja, den fand ich nämlich auch faszinierend, weil das ist ja Deutschland 1967, Pause, deutsch-italienische Co-Produktion. Pause
schlecht und trotzdem hat er eine ganz geile Atmosphäre.
Ja, den aber kein Perry Roden-Fan mag, den habe ich gehört.
Ja, weil Perry Roden-Fans...
Ich fand ihn aber toll als Kind.
Das ist häufig so wie Punk heutzutage.
Ja.
Man will als Punk ernst genommen werden. Und so, weil man ja was Gutes möchte. Man möchte auch die Welt verbessern und so.
Mhm.
dass dieses ernst genommen war, werden wollen, war bei den frühen Punks nicht unbedingt so ausgeprägt. Die wollten eher einfach nur ihren Scheiß machen, verrückte Dinge tun und so. Und bei Perry Rodan-Fans ist es schon so, sie wollen gerne ernst genommen werden, weil sie nicht einfach, es war eine Heftromanserie, da hat man immer dieses Gefühl, man muss immer gegen das Vorurteil ankämpfen, ja, Liebesromane und Horror und so weiter. Nein, das, da arbeitet auch ein Physiker mit da und das und das ist alles wissenschaftlich, blub, blub.
Naja.
Das heißt also, man möchte schon ganz gerne auch ernst genommen werden, dass man keinen Scheiß liest. So, und die Serie ist auch, muss man der Fairness halber sagen, wie sie aufgebaut ist, ist oberhalb des normalen Schundlevels. Es strengt sich wirklich an, kein Schund zu sein. Es ist, sie ist nicht lustvoll, Schundliteratur. Das kann man nicht sagen. Es ist bei Jerry Cotton schon eher der Fall. Und so, und dann kommt dann so ein Film, wo die so dumm waren, Lizenz so einer C-Firma zu geben, die dann wirklich so ein billiges Drehbuch macht mit irgendwelchen Kriminellen und diesem
genau.
und
jenem. Genau, das spielt ja auch gar nicht im Weltall, das spielt, glaube ich, nur auf der Erde, ne?
Ja, spielt auch im Weltall, auch Mond und so. Aber die Ursprungs-, der Anfang der Serie ist da ganz gut getroffen, aber je mehr es um die Erde geht, desto, ja, desto durchgeknallter wird's. Ich kann dazu nur sagen, ich hab, als ich den gesehen habe, ich war auch Perry Rodan-Fan ja nun, aber ich fand den nicht schlecht. Aus irgendeiner merkwürdigen Art hat er mir Spaß gemacht. Und ich habe dann sogar mal, ein Bekannter von mir, der hatte dann damals, es ging ja nicht anders, das Ganze mit dem Kassettenrekorder mitgeschnitten. Und habe ich so im Bett auch gerne gelesen, so mit 17 oder 18, habe mir dann den ganzen Film so angehört. Das ist nochmal eine ganz, ich hatte die Musik dann dazu, wie immer so ist und so. Das war schon geil. Geiler Trash einfach. Und der lief ja auch mal im Fernsehen unter dieser Reihe die schlechtesten Filme der Welt oder so ähnlich.
Ja, das ist
aber das macht nichts. Also es ist ein schlechter Film, aber mit einer geilen Trash-Atmosphäre, ähnlich wie die Godzilla-Filme
und so. Genau, genau. Und das mag ich lieber, also dieses Unperfekte, Unvollkommene, das macht halt Spaß. Und gerade so, wenn du eigentlich weißt, das Budget, das ist so wenig und dann kleben sie es mit Spucke, wird dann noch die Kulisse dann noch zusammengeklebt und so. Das ist halt heute, das ist charmant.
Aber deswegen lese ich auch keine, so gut wie keine neuen Comics mehr. Guck mir auch keine Marvel-Filme mal an oder so. Am Anfang habe ich mir die Marvel-Filme schon noch angeguckt, weil das schon ungewöhnlich war, was sie gemacht haben. Aber schon bei Comics ist alles mittlerweile teuer. Es ist auf glattem Papier gedruckt. Die Kolorierung ist nicht mehr so mit der Art, wie sie früher war, sondern so, weiß ich nicht, es wirkt so plastisch alles. Es hat für mich nicht mehr diesen geilen Trash-Charakter, den die Hefte früher hatten. Und wie gesagt, und es ist scheiß teuer. Und dadurch, es ist nicht mehr, ich weiß nicht, jeder kannte früher Mickey Mouse, jedes Kind. Jeder kannte eigentlich auch die Marvel-Helden, den Superman-Hefte und so weiter.
Klar, ja.
Aber das ist ja heute nicht mehr der Fall in der Form. Die Kids, wenn überhaupt, kennen sie noch Manga. Ne? Die sind auch preislich ein bisschen niedriger, meistens angesiedelt. Schlechter gedruckt, häufig nur schwarz-weiß oder so. Und ich kann mit dem, was heute in den Comics läuft, nicht mehr so viel anfangen. Zumal sie, und das gilt auch übrigens ähnlich wie Perry Rodan, es wird mittlerweile so Pseudotiefe vorgegaukelt. Was ist denn so diese Beziehungsgespräche und ich weiß nicht was und es wird so unglaubliches Rumgelaber die ganze Zeit in den Comics, wo ich immer so denke, also da war es mir echt lieber auch das Stan Lee, wo alle nur größenwahnsinnig waren und sich gegenseitig die Birne einschlagen wollten. Es hatte zwar auch eine gute Geschichte dahinter, aber es war alles viel überkandidelter.
Ja, ich muss da auch dran denken, weil zum Beispiel ich bin kein Comicleser, aber ich bin zum Beispiel auch großer James Bond-Fan seit vielen, vielen Jahrzehnten und bei Bond ist es genauso.
Ja.
Bond war früher Eskapismus, das war ein charmanter Typ, der halt dem halt alles gelingt, der einfach gut aussieht und der natürlich jede Frau kriegt, die er haben will, aber natürlich immer nur für Krone und Vaterland natürlich und nicht fürs persönliche Vergnügen, aber trotzdem ist ein charmanter Lebemann, der um die Welt jettet und natürlich war das in den 60er, 70er, wo die Leute einfach nicht so überall hinreisen konnten, war das natürlich auch nochmal was anderes, wenn dann James Bond auf den Bahamas im Einsatz war oder auf Jamaika oder Roger Moore in den USA und das haben dann Leute in Deutschland gesehen, wo dann noch nicht jeder in die USA reisen konnte und das ist alles weg. Diese Daniel Craig Bonds sind zum Teil auch gut, aber da geht es dann auch. Bond hat dann eine Tochter und Bond ist dann auch ein Gefühlsmensch und es ist alles so schwermütig.
Aber es ist eben nur eine Pseudotiefe. Das ist
ja genau, diese Tiefe, denn das nervt doch einfach. Anscheinend geht das aber heutzutage nicht mehr, aber lass doch die Figur einfach, hört doch auf, mal alles kaputt zu machen, was den Leuten mal Spaß gemacht hat.
Und bei den Perirollen-Autoren sage ich immer, Leute, ihr schreibt einen Roman in 2 Wochen.
Ja.
Und Und je früher die Autoren haben das auch gemacht, natürlich. Aber das waren einfach Abenteuerautoren und die haben dann nicht versucht, irgendwie Beziehungsdramen oder was auch immer mit reinzubringen.
Genau.
Sondern eigentlich im Prinzip ging es was klar zur Sache, Menschheit wollte und dann grafen sie auf irgendwelche komischen Aliens, dann knallte es in irgendeiner Form.
Mhm.
Und wer steckt dahinter? Also einfach Abenteuerliteratur und schnell geschrieben, aber in einem recht guten Niveau.
Mhm.
Und auch alte Autoren wie zum Beispiel Volz haben wirklich ein sehr, sehr gutes Niveau geschafft, obwohl er auch viel geschrieben hat, wirklich ein sehr gutes, unglaublich gute Charakterisierungen. Aber die meisten haben sich nicht mehr vorgenommen, als sie einfach konnten.
Mhm.
Und im Zweifel ist eine gute Kampfszene immer noch leichter zu schildern als eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die nicht flach ist am Ende.
Hm.
Und das ist heute eben, empfinde ich eben anders. Deswegen kann ich persönlich auch Perirona nicht mehr lesen, so sympathisch mir die Serie auch immer noch ist. Aber ich fühle mich einfach nicht mehr gut unterhalten.
Hm.
Und das, was an Tiefe mir vorgegaukelt wird, ist mir nicht tief genug.
Hm.
Das ist wiederum nicht tief genug. Dafür merkt man einfach zu schnell geschrieben.
Mm.
Und also da hänge ich genau dazwischen. Ich denke, kann ich es nicht mehr lesen. Also es geht einfach nicht.
Mm.
Das heißt, was mich richtig ärgert, ne, weil es ist schon wirklich ein Teil von mir über die Jahre geworden.
Mm.
Aber ich muss es akzeptieren, wenn das einfach so der Art ist, wie man sowas schreibt. Und wenn es noch ein Publikum gibt dafür, na gut, dann sollen sie es eben so machen. Ist nicht mein Ding. Aber da muss ich auch wirklich sagen, da bin ich eher, wenn die Welt nicht so existiert, wie du sie gerne hättest, dann musst du sie eben selbst bauen. Ich wollte gerne solche riesigen Punk-Treffen machen. Also, wenn sie keiner macht, muss ich es machen. APD ähnliche Geschichten. Comics produzieren auch und so weiter. Und jetzt überlege ich halt eben gerade, ich wollte immer schon mal eine neue Hackfleisch-Ausgabe machen beim alten Fanzine aus den 80ern.
Mhm.
Und nochmal jetzt die Punk-Szene zu beleuchten, wie die ist und wie ich mich jetzt, wie es ist als alter Punk und bla bla.
Mhm.
Der Gedanke, hab's immer wieder versucht und immer gemerkt, oh, langweilt mich zu Tode.
Mhm.
Also wenn, dann würde ich eher aus Hackfleisch sowas machen,
ja,
aber auf aktuelle Themen, mhm, unterhaltsame Themen, richtiger Trash,
mhm,
aber scheiße mit Hirn.
Mhm.
Also wo Literatur nicht, wie ein Quentin Tarantino-Film, ist für mich, finde ich, auch scheiße mit Hirn.
Mhm.
Also sehr schrottige Geschichten, aber mit so einem gewissen Witz erzählt, dass es einfach ganz cool ist eigentlich. Mhm. Ne? Und also mit den ganzen, also mit den Klischees auch spielen bewusst dabei. Da habe ich Lust drauf. Und entweder wird mir das nochmal gelingen, so ein Ding zu machen oder eben nicht, was auch okay ist. Aber wozu gibt's KI? Die ist sehr hilfreich bei solchen Sachen.
Ja, vielleicht ist das so das Schlusswort vielleicht. Dass du das, vielleicht mit Hilfe der KI machst du nochmal genau das, was du kreierst die Welt, wie du sie gerne nochmal hättest vielleicht.
Und
vielleicht
lese es auch mal, dabei, Leute. Der Vorteil halt ist dabei, wenn ich mit KI arbeite, ich muss mir nicht irgendwelche Zeichner suchen oder Autoren, die das alles für mich machen, am besten auch ohne Geld.
Ja, genau, ja.
Was immer eklig ist, ist eine Menge Arbeit. Ich muss mir jetzt auch keine Musik, warum ich Musiker und betteln, bitte, 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 dafür hören wir nicht eine Band machen zusammen oder so. Nee, ich kann all diese Dinge plötzlich machen mit KI, die ich sonst gar nicht machen könnte. Ich müsste hier zu Hause sitzen, müsste Fernsehen gucken, Bücher lesen, ab und zu mal irgendeinen Text schreiben, vielleicht auch veröffentlichen, aber würde mich eher langweilen. Und so langweile ich mich nicht, sondern habe das Gefühl, ich kann wieder ein bisschen zündeln.
Ja, das ist nämlich auch eigentlich das, was ich immer mit Kanagel verbunden habe. In dem Sinne danke ich dir für das Gespräch. Ich hoffe, es war jetzt für dich nicht zu ausgelutscht von den Fragen, aber mir hat es großen Spaß gemacht.
Die Unterhaltung zwischen uns beiden hat mir durchaus einen gewissen Spaß gemacht und glücklicherweise hat ja auch alles ein Ende und auch dieses Gespräch, aber mein Herr, Sie können davon ausgehen, dass ich mit Sicherheit nicht mein Leben damit verbringen werde, jetzt nun Woche für Woche und immer wieder mit immer neuen Leuten solche Gespräche zu führen und zu glauben, ich könnte damit meine Identität in irgendeiner Form stützen. Viel wichtiger ist es, morgens aufzustehen und zu lachen und zu sagen, was für einen Scheiß kann ich eigentlich heute wieder anstellen? Und was kann ich irgendwie den Leuten zum Fraß vorwerfen? Und vielleicht hat man dann ja Glück und findet irgendwen, der sich davon anzünden lässt.
Das war der klassische Kanagel. In dem Sinne, herzlichen Dank.